back to Joe Johnson.
4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und heute ist nicht mit mir in einer Leitung Sir Arne Tegen, sondern sitzt neben mir. Meine Fresse, wie geil ist das denn? Wo ist das Airhorn? Wir haben es endlich geschafft. Die Freundschaft ist doch noch intakt und endlich darf ich den Mann hier in meiner neuen Bude auf dem Dorf begrüßen. Also, wir hatten gestern schon einen schönen Abend, eine lange Reise, deswegen auch ein bisschen kürzerer Abend, aber das IGVS Weekend ist real und jetzt wollen wir den Mann mal mit ins Boot holen. Also, herzlich willkommen.
Es ist zu 100% surreal, dass wir uns angucken können, während wir miteinander sprechen. Ist, glaube ich, das, ich weiß nicht, dritte Mal oder sowas ähnliches in unserer mittlerweile 220-30-folgigen Podcast-Geschichte. Sensationell, immer wieder ein Fest. Also wir haben das echt relativ selten, haben wir das Vergnügen, das machen zu können. Jetzt ist mal wieder soweit und es ist mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Es ist total surreal. Man muss nicht irgendwie warten, bis der andere fertig ist. Man kann sich angucken, man hat direkte Interaktion. Ich kann dir in deine strahlend blauen Augen gucken. Wir haben schön 2 bis 4 Öttis und Ötti Lights vor uns. IGVS Weekend ist eingeläutet. Ich hatte eine lange Hinreise, Anreise, werde ich gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Aber jetzt ist der Hype, ist also wirklich 11 von 10. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist sensationell.
Ich würde ja jetzt gerne wieder fragen, eins in den Chat, wenn ihr wisst, wie viele Episoden wir hatten, wirklich, wo wir gemeinsam hier saßen, weil die Sache, ich weiß gar nicht genau, also wir hatten es einmal, weiß ich noch, in Hamburg, da hatten wir irgendwann mal die Rückmeldung sogar bekommen, boah, ich glaube, es ist vielleicht sogar besser, wenn ihr nicht nebeneinander sitzt. Dann hatten wir irgendwann mal die First Career First Outdoor-Episode.
Ja, im Garten,
wo wir wirklich
in Köln.
Beide zusammen, nee, da saßen wir auf der Wiese, Digga.
Stimmt, stimmt.
Ja, hat mich letztens auch irgendwie auf die Episode
angesprochen. Oh, die würde ich gerne mal wieder hören.
Ja, wir müssen eh mal gucken. Da hatten wir ja schon extrem viele Anfragen, die Episoden, weil man findet ja, glaube ich, ab Episode 101 findet man einen Podcatcher. Also tatsächlich auch die legendäre, über 3-stündige Episode 100 mit Krügo als Gast ist erstmal zu dritt aufgenommen. Zumindest einen kleinen Part davon. Findet man aktuell noch nicht. Ein paar sind auf jeden Fall verschwunden. Gerade auf Episode 1 bewusst verschwunden. Aber so die ersten 50 oder so wirst du, glaube ich, nie wieder finden können. Aber ein paar sind noch, denke ich mal, auf meinem alten Laptop irgendwo verschollen gegangen. Und wenn ich die vielleicht nochmal reaktivieren könnte, wäre auch mal ganz schön. Sei es dann, na, obwohl, das machen wir dann nicht als Patreon-Content, das machen wir wirklich. Dann hauen wir einfach mal so irgendwann mal eine Throwback-Episode raus. Dann gibt es mal 2 in der Woche für alle, die wirklich nochmal reinhören wollen, weil ja, das wird schon einen Unterschied geben. Rein vom Setup her. Ich meine, jetzt haben wir gerade tatsächlich ein relativ professionelles Setup. Das war früher mit Sicherheit nicht der Fall. Daher auch noch ein bisschen anders aufgenommen. Ja, mal schauen. Hauen wir vielleicht mal raus demnächst.
Ich würde mich vor allem selber wahnsinnig freuen, da nochmal reinzuhören, weil irgendwann am Anfang, ich weiß nicht, wie das bei dir mittlerweile ist, am Anfang habe ich fast jede Episode, die wir aufgenommen haben, so einen Tag später oder so ähnlich nochmal komplett gehört, wenn sie im Podcatcher
früher, ja,
war.
Aber lange nicht mehr.
Ganz lange nicht mehr gemacht, weil es irgendwann so ein bisschen creepy wird und schon auch an der Grenze zum maximalen Narzissmus dann irgendwann ist. Und man ja im Prinzip auch weiß, worüber man gesprochen hat, so. Aber mal nochmal eine alte Folge reinhören, finde ich großartig. Ich glaube, da war
ich
noch
ein kleines bisschen Angst,
ich auch.
Ehrlich gesagt.
Ich auch.
Also charmant wird sein. Ich glaube, für alle Hörer wirklich auch lustig und irgendwie spannend. Gerade auch, worüber man so geredet hat. Man, das ist ja auch so verrückt. Ich glaube, wenn wir da reinhören von einer Episode von vor 2 oder 3 Jahren,
ja,
und man sich da auch mal die Themen reinzieht. Die NBA-Welt ist einfach so, so verdammt nochmal schnelllebig. Hatte ich letztens auch nochmal, da haben wir im Stream, glaube ich, irgendeinen so geilen Song geguckt. We're Not That Bad. Ja, ist eigentlich auch viral gegangen, der NBA-Szene. So ein Kings-Fan, der so ein richtig geiles Musikvideo aufgenommen hat.
Kenn ich.
Und dann da wirklich über so viele Teams. Ja, wir sind immerhin nicht so schlecht wie die Suns oder die Mavs oder irgend sowas. Und wie viel sich einfach in dieser kurzen Zeit ändert. Wie schnell es diesen Turnaround gibt, welche Sachen auf einmal nicht mehr stimmen. Auch hier bei diesen 66 Dinge, die ein NBA-Fan nicht sagt. Ich glaube, nach jetzt irgendwie 1,5 Jahren sind da bestimmt 15 Sachen dabei, die einfach nicht mehr stimmen. Also ist geil. Von daher, ich freue mich drauf.
NBA-Content altert auf jeden Fall katastrophal. Ansonsten, was haben wir heute vor? Wir werden so ein bisschen, ja, glaube ich, so ein bisschen über Melo sprechen. Wir werden ein bisschen über die Suns vielleicht nochmal sprechen. Über die Spurs werden wir ein kleines bisschen sprechen, die ein bisschen Krach haben. Also natürlich mal wieder so ein normaler, kleines Roundup rund um die NBA. Bisschen Off-Topic wird sich bestimmt auch nicht vermeiden lassen, ganz ehrlich. Wir sind das erste Mal seit Monaten mal wieder hier irgendwie zusammen in einem Raum. Das muss dann auch mal drin sein. Ich freue mich wahnsinnig auf das Wochenende, falls wir da vielleicht mal einen kleinen Ausblick geben wollen. Es gibt eine ganze Reihe Kanäle, die wir bespaßen werden die nächsten Tage. Wir sind uns noch nicht hundertprozentig einig. Ich würde sehr gerne mit dir meine Twitch-Stream-Premiere, zumindest visuell, auditiv oder wie auch immer man sagt, war ich schon mal mit dabei, aber ich war noch nie vor der Kamera. Ich würde sie sehr gerne am Herd feiern. Also ich würde wahnsinnig gerne den Kochstream machen heute Abend. Vielleicht wird es auch einen NBA-Stream, müssen wir mal gucken.
Ja gut, also erstmal für alle Die-Hard-Fans, die das Ding jetzt wirklich, also gerade auch Patreoneten-Die-Hard-Fans selbstverständlich, die das Ding brühwarm, taufrisch hören. Dann jetzt der Hinweis, heute Abend noch, nämlich wahrscheinlich so 22:30, spätestens 22:45, weil ich noch zum Training muss und morgen Spiel habe. Auch da wird Arne mit dabei sein und vielleicht auf Insta irgendwie mal ein bisschen zeigen, wie ich da aktiv auf dem Court stehe und ja, hoffentlich nicht reinscheiße. Und deswegen, also heute Abend reinschalten, ob es jetzt vom Herd ist oder einfach nur vom normalen Setup, werden wir dann schön einen Twitch-Stream machen zusammen. Morgen, ja, mal gucken, könnte vielleicht auch so ein Nachmittagsstream auch mal mit dabei sein. Am Samstag haben ja ein paar Leute Zeit. Abends werden wir dann uns einfach mal einen schönen Abend zusammen gönnen. Nach meinem hoffentlich gewonnenen Spiel mit 3 Punkten im Rücken da ordentlich mal entzünden. Und Sonntag wird es aber auch noch weitergehen mit dem Content. Da kann man schon mal teasern. Erstmal, wir wissen es noch nicht genau. Wir müssen noch mal drüber reden. Arne hat schon ein Rückticket, aber das wäre tatsächlich dann so ein Night Train. Ein Uhr nachts los, morgens ankommen in Hamburg, dann hoffentlich natürlich ein bisschen pennen. Wissen wir alle, dass das vielleicht nicht unbedingt so klappt. Aber es ist eine charmante Idee und dann wäre Arne auf jeden Fall dabei bei der zweiten IGVS Quiznacht, / Quizabend am Sonntag auf Twitch. Das hatten wir einmal schon gemacht. 16 Leute, die wirklich live dann im Discord-Call sind, gegeneinander antreten in einem 16er-Baum und am Ende wird gekürt derjenige mit dem vermeintlich meisten NBA-Wissen. Letztes Mal gab es da schon einen Sieger. Auf jeden Fall Shoutouts gehen raus an Julian, falls du gerade zuhörst. 20 Euro Amazon, Gutschein hat er glaube ich auch stabil dazu bekommen und war eine richtig runde Geschichte. Also da, für alle, die es heute noch nicht können oder die Episode noch nicht gehört haben, gut, für alle, die nicht bei Patreon sind, wird es maximal irrelevant sein, die Information merke ich gerade. Also Shoutouts gehen raus, Jungs, vielleicht auch mal den Three-Pointer rausknallen und ja, gucken wir mal. Aber deswegen auf jeden Fall, ich freue mich schon riesig auf deine Twitch-Premiere und kostet mir auf jeden Fall auch witzig.
Stabil, ich würde sagen, wir fangen diese Episode mal an mit einem Versprechen, was wir jetzt einfach mal einlösen. Wir sind relativ gut in der Vergangenheit darin gewesen, Dinge anzukündigen und sie danach nicht einzuhalten. Ist, glaube ich, ein normales menschliches Ding. Mittlerweile sind wir auf einem guten Weg. Wir haben mal angekündigt, dass wir jetzt ab sofort in jeder Episode die beste neue iTunes-Bewertung seit der vorangegangenen Episode hier live raushauen. Und auch dieses Mal gab es wieder, ich würde sagen, ungefähr 10 neue Bewertungen seit der letzten Episode. Also maximale Shoutout an jeden, der sich da die Mühe macht. Nochmal, das hilft uns extrem weiter tatsächlich, auch wenn man vielleicht denkt, es ist nur irgendwie ein bisschen Text und ein paar orange leuchtende Sterne. Ist tatsächlich ein Ding, was uns weiterhilft. Also vielen Dank, bleibt da gerne auf dem Gas. Es war eine schwere Wahl, weil wirklich mindestens mal 3 bis 4 Kandidaten sehr weit vorne dabei waren, was die beste oder unterhaltsamste oder was auch immer Bewertung war, die reingekommen ist. Ich möchte jetzt stellvertretend für ein paar gute Sachen eine Bewertung von HermDaddy27 vorlesen. Hat uns 5 von 5 Sternen gegeben. Das ist erstmal schon mal sowieso das einzige Kriterium. Was anderes lesen wir nicht vor. Also ich würde niemals was anderes vorlesen. Es sei denn 0. Also 0 aus 5 würde ich vielleicht auch mal vorlesen, wenn wir mal so richtig zerrissen werden.
Willst du mich verarschen, dass du jetzt gerade Werbung dafür machst? 0 von 50?
Nein, keine Werbung. Aber fände ich okay. Diese Selbstironie, die haben wir uns verdient. Das können wir mittlerweile. Also bitte gebt uns 5 Sterne. Gegen.
Schneiden wir das jetzt nicht mal raus, aber schreibt das hinter die Löffel, so einen Scheiß machen wir nicht.
Wie auch immer, der gute HermDaddy27 hat eine Bewertung rausgekommen mit der Überschrift eine Ode an der Hartholz. Ich nehme mal an, er meinte an das Hartholz, wie auch immer. Und ich möchte dieses Gedicht, es ist ein Gedicht, tatsächlich einfach vortragen, denn es ist sensationell. Wenn der Ricky einen Lob serviert, der Jimmy einen Steal quittiert, dann ist der Fünkli doch leicht irrigiert, sodass der Arne seinen Job negiert. Zusatz, ins Gesicht von Staudemeyer, es nicht zu tun, wäre ein Verrat am Sein.
Großartig.
Das kann man einfach mal so stehen lassen. Das ist wirklich einfach
historisch. Also dafür hättest du früher auf jeden Fall eine 1 in der Schule bekommen. Und das ist auch 100%. Wirklich ein gelungenes Gedicht, muss man einfach sagen. Also Kreativitätslevel, Chapeau Klack an der Stelle. Und Inhalt, also alle Ebenen erfüllt. Ich hau überall einen grünen Haken her, also Kuss geht raus. Geiles Ding. Und wenn ihr eure Rezension auch vorgelesen bekommen wollt, natürlich die, die wir jetzt gesagt haben, die auch Honorable Mentions jetzt wären für heute, die nehmen wir dann auch in den Verlosungstopf mit bei, weil da waren jetzt ein paar neue, die haben es auf jeden Fall auch verdient, vorgelesen zu werden. Also wenn eure jetzt noch nicht dabei war, nicht traurig sein. Ihr könnt ja nicht unendlich, klar, ihr könnt euch auch mal vom Freund das iPhone holen und egal, ob der uns jemals mal gehört hat, da mal eine Rezension nochmal rausknallen, nochmal einen zweiten Versuch starten, aber ihr seid alle im Lostopfen.
Ich lese nur das 5 auch vor, im Gegensatz zu Dirk.
Du dummes Arschloch. Ja. Ja, und ansonsten haben wir heute auch die nächste Premiere, weil ich habe ja schon auch bei Patreon eine kleine Frage gestellt und mal so gesagt, ja, neue Quizrubrik müsste ja dran, langsam mal drankommen. Da war ein sehr schöner Vorschlag, den ich mir mal zu Herzen genommen habe als ja, einfach so einen kleinen Push, vielleicht mal was Neues zu probieren. Von daher hinter eine brandneue Quizrubrik, noch ohne Namen, noch ohne Titel, noch ohne Einspieler, aber das ist jetzt so eine kleine Trial-Phase. Wir werden da später den Sir natürlich auf den Hotseat setzen und mal schauen, wie er sich da schlägt.
Gift.
Und dann je nachdem, wie das läuft, wie Arne sich schlägt und natürlich vor allen Dingen, wie es bei euch ankommt, werden wir diese Quizrubrik dann ins feste Sortiment mit reinnehmen und dann, wenn ihr das absegnet und sagt grünes Licht, dann natürlich auch wieder mit einem schönen Einspieler und einem schönen Titel.
Stabil. Ich bin wie immer maximal hyped, aber auch maximal nervös. Weiß nicht, was mich erwartet, aber werde da mein Bestes tun auf dem Hotseat, um da ein bisschen was rauszuholen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit NBA-Content. Dafür habe ich mal gehört, hören uns 1 bis 2 Leute. So hat das ganze Ding zumindest mal angefangen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Thema Carmelo Anthony. Es ist sehr, sehr aktuell, denn Melo stand gestern Nacht zum zweiten Mal seit vielen, vielen Monaten tatsächlich mal wieder auf dem NBA-Parkett. Du hast dir die Mühe gemacht, bei uns bei Instagram und auch bei Facebook ein Video rauszuhauen mit den Lowlights seiner eines Auftaktes und davon gab es eine ganze Menge. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, was kann Carmelo Anthony bei den Blazers vielleicht noch Positives bewirken. Wir waren da nicht so wahnsinnig optimistisch. Wir haben lange drüber gesprochen, was denn überhaupt die richtige Rolle wäre, in der er potenziell überhaupt irgendwie helfen könnte, nämlich nicht als Starter, in reduzierten Minuten, als Scorer von der Bank, als jemand, der so Dwight Howard-esque seine neue Rolle irgendwie, du hast immer gesagt, embraced, also sich mit der Tatsache auseinandersetzt, dass er kein Star mehr in dieser Liga ist, was er viele, viele Jahre war, sondern da ein, zwei, drei, vier Schritte zurück macht und dann so eine additive Rolle von der Bank ausfüllt. Spiel 1 hat im Prinzip all das bewiesen, was wir im Vorfeld befürchtet haben. Er hat eben nicht von der Bank irgendwie seine, weiß ich nicht, seine Energizer-Rolle gefunden, sondern ist direkt gestartet, 24 Minuten gespielt, 14 Würfe hochgelassen, 4 davon getroffen, katastrophale Shot-Selection, 5 Turnover produziert. Nicht, dass das Plus-Minus irgendwie die heilige Metrik ist, aber so vollkommen unaussagekräftig ist sie häufig auch nicht. Ist dann mit minus 20 rausgegangen, was mit Abstand der katastrophalste Wert seines Teams war. Hat einfach hin und vorne nicht funktioniert. War Wasser auf die Mühlen von denen, die sich da im Vorfeld nicht so wahnsinnig viel erwartet haben. Dann kam jetzt eine bessere Leistung, eine deutlich bessere Leistung in der letzten Nacht. Wie gut die ist und wie gut die war, will ich gleich von dir wissen. Da sieht es zumindest im Boxscore schon mal besser aus. Da stehen 18 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists bei deutlich besseren Quoten. Immer noch nicht überragend, aber der Dreier ist gefallen. Aus dem Feld war er nicht furchtbar ineffizient, hat wieder 29 Minuten gespielt, hat sich 15 Würfe genommen. Die drittmeisten seines Teams tatsächlich, Scala bisher, hat noch einen Wurf mehr genommen. Ist wahrscheinlich auch nichts, was nachhaltig ist. War wieder ohne Dame auf dem Parkett. Ist also ein bisschen die Frage, kann Carmelo Anthony, wenn Dame wieder da ist, dann vielleicht doch so eine Bankrolle einnehmen? Es war jetzt eine Scheißleistung, eine, ich würde sagen, mäßige, okaye Leistung. Ich fand die Leistung letzte Nacht jetzt nicht sensationell, aber die war in Ordnung. So, das war schon okay, es war nicht mehr katastrophal. Einmal richtige Scheiße, einmal in Ordnung, was machen wir draus?
Ja, also da bin ich auch erstmal dabei. Ich finde jetzt im zweiten Spiel kommt natürlich direkt wieder das andere Extrem, da kommen dann alle raus. Oh, nach dem ersten Spiel macht ihr euch wieder drüber lustig und jetzt, wo seid ihr jetzt? Wo seid ihr jetzt, die Hater? Ich wundere mich auch schon, dass bei Instagram so wenig kam, ehrlich gesagt, weil da natürlich nach dem Video kam da viel Positives oder was heißt stärkendes Feedback, die auch vielleicht meine Meinung geteilt haben und meine Befürchtungen und einige natürlich, die auch gesagt haben, boah, ich finde das so unnötig von dir, dass du jetzt nach einem Spiel direkt wieder Mellow-Bashing betreibst. Aber darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, in der Blase die eine Leistung zu bewerten. Es geht darum, den Gesamteindruck darauf abstrahieren, wie es zu den letzten Jahren passt und wie es zu dem passt, was man sich eigentlich von der Rolle von Mellow jetzt in der neuen, modernen NBA mit ihm einfach mit inzwischen 35,5 Jahren vorstellt, die ganze Geschichte. Und da mache ich mir auch nach der zweiten Leistung, die für mich auch, ich hätte gesagt, das war vielleicht eine 3, vielleicht eine 3 plus, wenn man jetzt sehr wohlwollend ist, macht mir das immer noch ein kleines bisschen Sorgen. Also fairerweise muss ich eingestehen, was ich vielleicht ein kleines bisschen zu hart gesagt habe, war dieser Faktor mit, wie fit Mello ist. Da habe ich, glaube ich, geschrieben, er ist sichtlich außer Form. Das würde ich ein bisschen zurücknehmen. Also ich fand jetzt auch gerade im zweiten Spiel hatte er ja ein paar Aktionen, da fand ich, war er überraschend agil. Ja. Hatte auch ein, zwei schöne Drives im Korb, ja. Wirklich auch mit der linken Hand, sehr, sehr schön vorgetragen und hat da dann auch ja so ein Big Man dann einfach mal auf dem falschen Fuß erwischt. Das ist gut und er sieht auch ein paar Kilo leichter aus. Das muss man fairerweise dazu sagen. Er wird mit Sicherheit 1, 2, 3, 4 Kilos abgespeckt haben im Vergleich zu dem OKC-Mello, den wir als letztes gesehen haben. Das ist fairerweise so. Ansonsten, guckt euch zu diesem Spiel, ich meine, guckt euch die Highlights an, dann sagt ihr, wow, das sieht doch wieder richtig gut aus. Und jeden Wurf, den Mello getroffen hat, sah auch wunderschön aus, weil sein Wurf wunderschön ist. Also das hat man in dem Spiel nochmal festgestellt. Ich habe ja eh mal schon gesagt, wir haben diese großen 5, glaube ich, irgendwann mal sogar gemacht. Ja, und ich glaube, bei uns beiden, bei mir auf jeden Fall, war Mello Platz 1 mein schönster Wurf.
Bei mir nicht, bei dir, ja.
Da geht mir wirklich einer ab. Und ich habe ja auch gesagt, ich bin Mello-Fan, aber guckt euch dann nochmal die Misses dazu an aus dem Spiel und dann sieht man da halt wieder einige Würfe, die er halt einfach nicht nehmen darf. Ich erinnere mal kurz an Ende der ersten Halbzeit, glaube ich. Als ja, sie so 12 oder 14 hinten waren, also nochmal so ein wichtiger Score, um irgendwie vielleicht ranzukommen, Energy mitzunehmen, die zweite Hälfte, man geht immer gerne mit dem Bucket, dann irgendwie eine Halbzeitpause und dann, ja, die Uhr läuft runter, Mello bringt den Ball nach vorne, CJ McCollum kommt dann mal langsam so nach oben, will sich den Ball nehmen von Carmelo Anthony, was macht Mello? Winkt ihn weg. Nee, CJ, bleib mal bitte in der Ecke stehen, ich spiele jetzt Isolation gegen den MVP, gegen den amtierenden MVP, gegen einen Defensive Player of the Year Kaliber Spieler, ja, und dann geht Mello in die Isolation, drive dann zum Korb und wird dann, glaube ich, letztendlich von Lopez geblockt, aber Giannis hat ihn auf jeden Fall auch geblockt und das sind so Aktionen und dann halt, ja, die ganzen Midrange-Pull-Up-Dinger oder Midrange-Fader, wenn er die alle aus dem Programm nimmt und wir sagen, ey, in der Blase, wenn Lillard wieder da ist, wird sich seine Rolle ändern und er nimmt dann nur noch seinen Dreier, den er ja trifft aktuell, ich meine, 5 aus 8 ist er insgesamt, das ist so das Positive, was man da wegnehmen muss, dann kann man sich ein Szenario vorstellen, aber rein von diesen Mindset-Faktoren, die ich jetzt da eben aufgestellt habe, und was mir auch nicht gefällt, ist dieses, interessiert mich deine Meinung, ich finde es nicht gut und gar keine positive Entwicklung, dass er so viel positive Rückmeldung von allen bekommt. dass alle NBA-Stars auf Instagram posten, oh, endlich ist Willem wieder da, so verdient, es ist so krass verdient. Nein, es ist nicht verdient. Er hat Glück, dass er noch eine Chance bekommen hat. Und wenn er jetzt wieder mit diesem Selbstbewusstsein weitermacht, ich bin hier der Beste und ich bin so ein Offensivtalent, dann geht das Ding in die Hose.
Ja, also das ist das große Problem, was ich damit habe. Letzte Nacht auf dem Parkett sah okay aus, wie auch, also wie jedes Mal gilt da so ein bisschen das, was du eben gesagt hast. Guckt euch nicht nur die Highlights an, guckt euch im besten Fall jede Possession an, in der Carmelo Anthony irgendwie eine relevante Rolle gespielt hat. Dann kriegt man mehr oder weniger ein Bild davon, was der letzte Nacht aufs Parkett gebracht hat. Natürlich reicht es auch nicht, sich nur die Lowlights anzugucken, aber die Highlights findet ihr im Zweifel immer auf YouTube. Deswegen hat Dirk dann auch die Lowlights bei uns mal rausgehauen. Also man muss sich beides angucken, um da wirklich einen vernünftigen Eindruck zu bekommen. 6 aus 15 liest sich erstmal irgendwie okay. So, da waren aber auch mal wieder natürlich mindestens 5, 6, 7 absolut katastrophale Entscheidungen dabei. Und das hat für mich sehr direkt mit diesem Mindset zu tun, was du eben angesprochen hast. Das wird natürlich befeuert dadurch, dass jeder ihm sagt, ey Digga, du bist Carmelo Anthony, du bist nicht irgendjemand, du bist nicht irgendein Rollenspieler, du warst ein Star, ein Superstar in dieser Liga und das bist du immer noch. Und ein D-Wade, der ihm sicherlich gesagt hat, nachdem er das irgendwie auch getweetet hat, it's about damn time, und ihm gesagt hat, Junge, du bist nach wie vor ein Star in dieser Liga, lass dich nicht kleinreden, mach dies, mach jenes, nimm dir deine Shots, du bist ein Scorer, was auch immer. Das führt dann eben dazu, dass es relativ schwer wird, dem zu verklickern, dass er eine klar begrenzte, umrissene Rolle einnehmen muss. Also zeig mir doch mal, wie viele Superstars, jetzt mal so die, sagen wir mal, die absoluten Legenden wie ein Dirk Nowitzki außen vor, haben das denn geschafft, dann irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt 2, 3, 4, 5 Schritte zurück von dem, was ich früher war und gehe darin total auf und bin darin trotzdem produktiv und bin ein Plus für mein Team. Das ist halt auch wahnsinnig schwierig. Und wenn du jemand bist, der eh so eine Attitüde hat, der sich selbst vielleicht eher ein kleines bisschen besser sieht, als ihn der Rest der Welt so sieht, was man dem Melo schon so ein bisschen unterstellen kann, dann wird das halt doppelt schwer. So. Und für mich ist nach wie vor genau das, was wir vor 2, 3 Episoden besprochen haben. Wann kann er den Blazers wirklich helfen? Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er ihnen überhaupt hilft, ist extrem gering, wenn dann in einer relativ kleinen, klar umrissenen Scorer-Rolle von der Bank. Und das ist einfach nicht das Naturell von Carmelo Anthony. Also der ist halt nicht der Typ, der 4 aus 6 schießt. Melo ist der Typ, der halt 10 bis 15, 20 Shots braucht irgendwie. Das ist er gewohnt, das hat er sein Leben lang genommen. Ich sehe den einfach nicht in so einer Rolle jetzt zu sagen, ey, das ist irgendwie total fein für mich. Ich bin halt die, keine Ahnung, 7., 6. Offensivoption in meinem Team. Und da versuche ich irgendwie meinen kleinen Anteil zu leisten. Vor allem nicht in einem Team, in dem es scheiße läuft. Also das ist vielleicht ein bisschen einfacher in einem Team, wo es läuft und wo du dann so das, keine Ahnung, ergänzende Piece sein kannst für einen richtig tiefen Playoff-Run. Dann ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher zu sagen, ich bin hier Teil von einer geilen Story so und ich kann hier mein kleines Mosaikteil irgendwie beisteuern und dafür, dass wir einen tiefen Run hinkriegen, ist vielleicht auch ein bisschen einfacher als bei einem Team, wo es einfach scheiße läuft, wo der Superstar, der meilenweit beste Spieler irgendwie ausfällt und wo du dann das Gefühl hast, jetzt bin ich aber auch irgendwie in der Pflicht, hier richtig was zu ballern, weißt du? Also jetzt denkt er ja auch, ich bin jetzt hier irgendwie die Nummer 2 Option nach CJ, ich muss jetzt hier auch irgendwie 20 plus pro Nacht scoren, damit wir überhaupt eine Chance haben, ein Spiel zu gewinnen. Ist halt auch einfach eine undankbare Situation. Also packt den in ein Team, wo es läuft, wo er sich's auch erlauben kann, die 5., 6. Option zu sein, dann geht das vielleicht. Jetzt bei den Blazers ist halt im Moment so das Ding, ja, wenn er die Shots nicht nimmt, nimmt sie Rodney Hood, ist das dann besser? Oder keine Ahnung, weißt du? Also ich glaube, dass die Blazers einfach aktuell es ist aktuell einfach ein furchtbarer Fit. Es passt überhaupt nicht zusammen. Ja. Es passt nicht zu dem, was Melo eigentlich machen müsste.
Ich weiß es nicht. Also da geht es dann wieder allgemein, können wir diskutieren, wo ist denn der Fit? Natürlich wäre jetzt das Paradebeispiel oder das Paradeexperiment wäre, hau ihn zu den Lakers, lass ihn da als 5. Starter spielen oder lass ihn da von der Bank ebenfalls kommen, trifft er dann seine offenen Würfe, akzeptiert dann neben LeBron, dass er auch ähnlich wie Team USA Melo einfach im Zweifel seinen offenen Dreier schmeißt und dann guckt, ob er reingeht oder nicht. Dann meinetwegen, aber ja, wo sollen die Rolle sein? Ich meine, bei Blazers kann er Glück haben, dass die überhaupt so bedürftig sind. Aber ja, ich finde, es passt ein wenig hinten und vorne nicht. Ansonsten jetzt über 2 Spiele, ich meine, klar, sind so Klassiker. Das erste Spiel war auch einfach ein Desaster, weil wir sehen jetzt 4 Assists, 8 Turnover. Und ja, also für mich ist das größte Problem eigentlich, und das wird sich bei Melo einfach nicht ändern. Deswegen auch nochmal, wenn du jetzt sagen würdest, Melo akzeptiert komplett die aktuelle Philosophie und was auch die Suns so gut macht. Monty Williams inzwischen ja, was heißt berühmter, aber wird immer mehr eine Storyline, seine 0.5 Seconds Offense. Was bedeutet die ganze Geschichte? Er erwartet von seinen Spielern, dass sie, nachdem sie den Ball fangen, innerhalb von einer halben Sekunde entscheiden, ob sie entweder passen, werfen oder driven. Wenn Melo genau das machen würde und dann meinetwegen auch mal erkennt, okay, meine Athletik ist halt jetzt einfach weg, ist ja auch wirklich der Fall. Also ab und zu mal gegen einen Big Man, klar, da hat er 1, 2 schöne Aktionen, aber er ist einfach langsam und er kann vor allen Dingen nicht mehr springen. Und wenn er da dann immer seine langen Drives macht, seine langen Post-Ups, das wird nichts. Und das kannst du auch ausrechnen, da wird es auch Metriken zu geben, wirst du sehen, die Efficiency geht da einfach enorm runter. Wenn du das machst, Melo passt nach einer halben Sekunde oder nimmt einfach seinen offenen Wurf oder nimmt meinetwegen auch mal ein Mismatch wahr gegen irgendwie einen Big Man, dann kann das funktionieren, weil natürlich dieses großartige Offensivtalent auch noch mit dabei ist.
Ja, das Ding ist halt, wie wahrscheinlich ist das, dass das funktioniert, weißt du? Melo ist 35, so, der macht halt seit 16 Jahren das, was er halt so tut. Und Menschen sind Gewohnheitstiere. So, das gilt für ihn, das gilt für uns. Das ist einfach auch wahnsinnig schwer, dann irgendwann zu sagen, ich mache jetzt was völlig anderes, als ich immer gewohnt war. Auf der anderen Seite steht halt natürlich der Fakt, dass er seit 3-4 Jahren irgendwie ein Minusspieler in der NBA ist und das im Zweifel auch bleiben wird, wenn er so weitermacht wie aktuell. Ich finde die Frage nochmal spannend, was passiert, wenn Dame zurück ist? Also sehen wir ihn dann tatsächlich weiterhin im Starting-Lineup? Sehen wir ihn dann von der Bank kommen? Dann wird Dame sich seine 20-plus-Shot-Attempts nehmen, wird das automatisch dazu führen, dass für Melo dann halt nur noch ein bisschen gesündere, weiß ich nicht, 6, 7, 8 übrig bleiben als 14 bis 15. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Finde ich ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ich würde es hoffen, weil ich nach wie vor glaube, dass das keine Lösung sein kann, dass Carmelo Anthony im Jahr 2019, fast 2020 für ein Team startet, was in die Playoffs will. Und das wollen die Blazers, auch wenn sie da aktuell sehr, sehr weit von entfernt sind. Wenn er dann da von der Bank kommt, irgendwie dieses Duo Dame-CJ weiter funktioniert, Rodney Hood vielleicht weiter irgendwie seine Rolle nimmt, wie er sie gerade nimmt und sie dann irgendwie mit Melo in Richtung 5 bis 8 Shot Attempts kommen und er die halbwegs effizient treffen kann, dann bin ich auch der Meinung, dann muss ich auch meine Meinung revidieren, dann freue ich mich, wenn er mich eines Besseren belehrt und dann doch noch wirklich eine Hilfe für ein halbwegs vernünftiges Team sein kann. Im Moment, in einem schlechten Team, ist Carmelo Anthony mit Sicherheit keine Lösung.
Ja, wir bleiben da auf jeden Fall weiter dran und wie gesagt, ich bin auch der Erste, der dann zugibt, wenn er falsch lag in dem Fall und vielleicht Melo mich Lügen straft und einfach weiter hart arbeitet, sich noch mehr in Form spielt und die Rolle dann vielleicht akzeptiert. Ich habe nie gesagt, dass es unmöglich ist, dass Melo eine Rolle finden kann in der NBA. Ich habe nur gesagt, dass es inzwischen sehr, sehr wahrscheinlich ist. Und wir haben auch Fragen dazu bekommen und ich glaube, 1, 2 oder wenn nicht sogar noch viel mehr, haben wirklich auch privat mal geschrieben, woran liegt denn das? Woran liegt denn das, dass Melos Körper mit 35 jetzt so schnell abgebaut hat im Vergleich zu anderen Leuten? Und klar, dann kommt natürlich direkt der LeBron-Vergleich. Er ist nur ein bisschen älter als LeBron. Und wenn du die beiden jetzt natürlich mal vergleichst, ist es eklatant. Aber ja, die einfache Antwort, neben natürlich Faktoren wie Genetics, nicht jeder Körper ist gleich, nicht jeder Körper hält gleich gut, obwohl Melo ja sogar verhältnismäßig verletzungsfrei mal durch seine Karriere gelaufen ist. Ja, aber er hat halt einfach nicht so hart gearbeitet. Melo war nie dafür bekannt. Melo war nie in Prime Shape. Den hättest du dir mal oberkörperfrei angucken müssen und stell den halt mal neben LeBron. Der war nie derjenige, der da mit dem Sixpack rumgelaufen ist. Das ist er einfach nicht.
Deswegen
das war
mag ich ihn auch so gerne.
Ja, er hat es auch in dem Sinne
nicht unbedingt nötig. Begnadetes Talent, aber vielleicht ja. Nicht die 100.000-prozentige
Aber im Alter tut es einem einfach nicht gut. Das wird auch irgendwann bei Nikola Jokic auf einem ganz anderen natürlich Spektrum, gerade als Big Man, wird das auch wahnsinnig interessant. Aktuell spricht nichts dafür, dass Nikola Jokic mit, sagen wir mal, 32 bis 35 Jahren noch ein richtig guter Basketballer ist. Weil wer hat es vor ihm mal gemacht, als Big Man, der 15 Kilo zu viel rumträgt auf seinen Knien? Das ist einfach schwierig. Und deswegen ja auch ist ja seine Effizienz und auch der Faktor, den man immer wieder vergisst. Man hat einfach inzwischen festgestellt in der NBA, nicht nur die Bewegung, dass man vermehrt Dreier nehmen will, was effizient sind, nein, festzustellen, dass einfach Freiwurfversuche halt ja im Prinzip der effizienteste Wurf sind, die es so gibt. Jemand, der da einfach hingeht und 90% von der Linie schmeißt, der hat einfach 1,8 Points per Possession. Bei einem Wurf, der zu Freiwürfen führt. Das ist geisteskrank. Das ist ein geisteskranker Wert. Der Grund, warum Harden nach wie vor, trotz, ja okay, die Wurfquoten sind auch am Climben, aber dass er einfach nach wie vor ein geisteskrankes True-Shooting liefert bei 40 Punkten. Und das ist bei Melo immer mehr weggebröckelt. Zu Prime-Zeiten, zu Denver-Zeiten, auch zu New York-Zeiten, 8 bis 9 Free-Throw-Attempts per Game. Das war gut, das war völlig in Ordnung. Und dann irgendwann angekommen bei der OKC-Saison, da waren es nur noch 2,5. Und dann fällt es einfach schwer. Melo, hast du richtig gesagt, war nie jetzt derjenige, der unbedingt irgendwie immer so wie Giannis dann 9 aus 15 gegangen ist oder auch ganz gerne mal 18 aus 24 oder wie LeBron. Das ist dann auch ein Spieler, der die Freiwürfe braucht, um das zu kompensieren und die sind einfach nicht mehr da, weil er kriegt die Calls nicht mehr. Wenn du da in Slow Motion zum Korb gehst und dann ohne Lift da irgendwie gegen den Big Man gegenspringst, wirst du den Call nicht mehr bekommen. Und da diese Athletik einfach nicht mehr da ist, gar keine Sprungkraft mehr vorhanden ist, wird es schwer für ihn. Er ist jetzt 4-mal Linie, glaube ich, gegangen im letzten Spiel. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, der mir eher dazu führen wird, dass sein Spiel okay ist im Nachhinein. Aber ja, das sind meine Hauptzweifelpunkte, sagen wir es mal so.
Ist ja auch ein Punkt, über den wir vor, ich würde sagen, 2, 2,5 Jahren mal gesprochen haben. Ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal sehr lang und detailliert ausgerechnet habe, wie so die Average Distance zum Korb bei den Abschlüssen von Carmelo Anthony sich über die Jahre entwickelt hat. Und das war eklatant. Also das Ding ist einfach immer weiter vom Rim weggegangen. Der war jemand, der es gut geschafft hat früher, eng am Korb abzuschließen, ob er dann Freiwürfe gezogen hat oder Peng, aber zumindest war diese Distanz zum Korb einfach relativ klein früher bei Melo und die ist über die Jahre wirklich eklatant größer geworden. Irgendwann ist Melo einfach ein reiner Jumpshooter geworden, so der dann vereinzelt nochmal, wenn es irgendwie ein Mismatch gab oder irgendwie das Play, das hervorgeholt hat, dann ist er an die Linie gekommen, dann ist er auch nochmal zum Drive angezogen, aber im Normalfall hat Carmelo Anthony einen Jumpshot genommen. So. Und das ist, wenn du den nicht hochprozentig triffst, weil du nicht ein Chris Paul oder ein CJ McCollum bist, der aus der Midrange irgendwie hochgradig effizient ist oder jemand, der seinen Dreier gut trifft, dann wird das dazu führen, dass dein True-Shooting darunter leiden wird. So, wenn du nicht an die Linie kommst, dann musst du sehr, sehr effizient aus dem Feld sein, um insgesamt ein effizienter Offensivspieler zu sein. Und da beißt sich halt die Katze in den Schwanz. Wir haben drüber gesprochen, defensiv ist ein Minus, das wird er immer sein, zumindest in dem jetzigen Alter seiner Karriere. Also musst du offensiv ein klares Plus sein, um das kompensieren zu können. Und das kann er aktuell gerade nicht. So, da finde ich, es einfach fehlt mir ein bisschen die Vorstellungskraft, dass sich das dreht. Was man positiv sehen kann, sie haben jetzt einen relativ leichten Schedule die nächsten paar Spiele. Die Blazers spielen jetzt gegen die Cavs, dann gegen die Bulls, dann einmal gegen die Thunder und dann nochmal gegen die Bulls. Ich will meine kleinen Bulls nicht kleinreden, so, aber da kannst du schon auch mal 3 von gewinnen irgendwie. Da kannst du vielleicht sogar 4 von gewinnen, wenn es richtig gut läuft.
Ja, ohne wenn du ein paar davon verlierst, ist die Krise noch größer.
Genau,
und
wenn
dann
du ein paar verlierst, wird es hart.
So. Mal richtig am Brennen, ja.
Aber da kannst du, wenn es gut läuft, kannst du da schon mal 3, vielleicht in irgendeiner Welt sogar 4 von gewinnen. So. Dann sieht das auf einmal wieder ganz anders aus. Dann praisen wir alle wieder Melo und dann gucken wir mal, wann Dame zurückkommt und so weiter und so fort. Werden ein paar spannende Tage, ein paar spannende Wochen bei den Blazers. Ich bin da objektiv einfach sehr gespannt, wie dieses Experiment weitergeht. Ich bin da überhaupt nicht biased irgendwie. Bin der Erste, der sich freut, wenn Melo nochmal so eine richtige Reinkarnation bekommt und uns allen beweist, dass er immer noch ein richtig geiler Basketballer ist. Wie gesagt, mir fehlt der Glaube nicht nur durch die letzten 2 Spiele, sondern durch die letzten 3 bis 4 Jahre. Da ist einfach eine große Sample Size, in der er das nicht mehr beweisen konnte. Wenn er es jetzt nochmal schafft, Chapeau, klack, ziehe ich meinen Hut, meinen Schlepphoden und dann freue ich mich für Melo.
Aber es wird nicht passieren. Also es wird einfach nicht passieren und da will ich auch nochmal, das muss man natürlich, hab da bitte weiter einen Blick drauf, guckt in 5 Spielen rein, wie sieht diese Verteilung da aus. Aber es ist einfach alarmierend, wenn man mal wirklich auf seine Shooting-Stats guckt und da mal auf die Bereiche guckt, dann sehen wir da aktuell natürlich 5 von 8 von draußen, wunderschön, aber rechnen wir mal damit, dass er nicht mehr 63%, sondern vielleicht eher wie in den letzten Jahren so 34-35% seiner Dreier trifft und dann ist er außer Midrange momentan 1 aus 6, ja, von 10 to 16 Feet 2 aus 5, dann so in Floater-Range 0 aus 3 und direkt am Rim 2 aus 7. Muss man da mehr zu sagen? Nee. Also es ist, das Midrange-Game ist ineffizient, passt vor allen Dingen auch nicht zu der Philosophie der Blazers. Am Korb kann er nicht mehr hochprozentig finishen, weil die Athletik einfach weg ist und da musst du halt drauf bauen, dass er seinen Dreier hochprozentig trifft. Dann kann es funktionieren, aber auch da gibt es eigentlich keinen veritablen Beweis für in den letzten Jahren. Das ist einfach so.
Es ist, wie es ist. Ich würde sagen, wir finden mal die Überleitung zum nächsten Krisenteam, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen. Haben wir die letzten Tage und Wochen so ein bisschen ausgespart, auch weil ich zumindest persönlich nicht so richtig daran glauben wollte, dass diese Krise so real ist, wie sie es jetzt ist. Mittlerweile ist das kein Tee mehr, sondern das Ding geht wirklich Richtung Supermarktlevel. Die San Antonio Spurs stehen bei 7 Niederlagen in Folge, bei 1-9 aus den letzten 10, bei einem Rekord von 5-10 sind gerade Drittletzter mit einer ähnlichen Bilanz wie die Blazers. Wir haben sie als klares Playoff-Team gesehen vor der Saison. Das sieht aktuell schon sehr, sehr schwierig aus. Wir wollen gleich ein bisschen über die Gründe sprechen. Was extrem auffällt und da beißt sich vielleicht oder findet sich ein bisschen auch die Überleitung von Melo zu DeMar DeRozan, bei dem so ein bisschen was Ähnliches gilt. Defensiv schon ein kleines schwarzes Loch, immer irgendwie problematisch. Wenn der Offensiv nicht überragend ist, dann wird das relativ schwer, insgesamt ein Plusspieler zu sein. Es gibt wenig Spieler, glaube ich, die so krank polarisieren wie ein DeMar DeRozan. So, da gibt es die Hardcore-Analytics-Guys, die hingehen und sagen, pass mal auf, sein Defensive Rating die letzten Jahre immer katastrophal, Teams sind immer schlechter defensiv, wenn er auf dem Platz ist und damit sogar insgesamt meistens schlechter. Dann gibt es ein bisschen mehr die Oldschooler, die sagen, Alter, ist das ein geiler Zocker, guck dir den mal an, guck dir mal seine Footwork an, guck dir mal sein Midrange-Game an, was für ein geiler Buffer, so, fuck the numbers, interessiert mich nicht. Finde ich wahnsinnig spannend, da irgendwo den Mittelweg zu finden. Aktuell bei den Spurs sieht es wahnsinnig schlecht aus. Sie sind offensiv tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs, was jetzt auch nicht unbedingt typisch für die Spurs der letzten 1-2 Jahre ist, produzieren das 5-beste Offensive Rating. Es sind eine katastrophale Defense gerade, da sind sie irgendwie Drittletzter. Sie nehmen extrem wenige Dreier, das ist auch keine große Neuigkeit. Effektiv haben sie irgendwie 2 legitime Shooter gerade mit Bryn Forbes. Shoutouts gehen raus an meinen Boy Bryn Forbes und dem Derek White so. Das Thema DeRozan ist auf jeden Fall eins, was man sich angucken muss, wenn man auch da mal wieder in die reinen Numbers guckt. Seine On-Court-Stats sehen katastrophal aus mit ihm auf dem Platz. In 500 Minuten produzieren sie ein Net-Rating von minus 7,6 auf 100 Possessions. Das ist relativ dramatisch beschissen. Mit ihm Off-Court sind sie auf einmal plus 9,1 in 200 Minuten. Das wäre ein überragendes, sensationelles Team. Das ist nicht, mit Sicherheit nicht mal die halbe Wahrheit, das ist vielleicht eher so die Viertelwahrheit. Was auffällt aktuell ist, das Offensive Rating mit ihm auf und neben dem Platz ist quasi identisch. Das heißt, da ist jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Plusfaktor defensiv, war noch nie jemand, der dein Team da wirklich besser gemacht hat. Heißt aktuell, wenn man rein auf die Zahlen guckt, sind die Spurs ein signifikant besseres Team, wenn sie DeMar DeRozan einfach auf der Bank lassen. Ist das eine Lösung? Was sagen die Zahlen? Ist das die volle Wahrheit? Ist das ein Teil der Wahrheit? Ist das kompletter Quatsch?
Es ist irgendwo zwischen den letzten beiden Optionen. Es ist nicht kompletter Quatsch, weil du kannst die Zahlen nicht wegreden, aber es ist auch jetzt völliger Bullshit zu sagen, DeMar DeRozan ist auf jeden Fall der Grund und den musst du austauschen. Du musst irgendwas tauschen. Und was man feststellen muss momentan bei den Spurs, es funktioniert einfach nicht mit dem Starting-Lineup. Und das wird Pop jetzt einsehen müssen. Er hat im letzten Spiel auch DeJounte Murray das erste Mal nicht starten lassen, sondern Patty Mills. Da haben sich ja die Spurs ein waschechtes Shootout mal wieder gegen die Wizards geliefert, sind am Ende leer ausgegangen. 138 zu, weiß auch immer, 132 war es dann am Ende. Meine Fresse, was die Wizards für ein Basketball spielen. Aber das hast du ja schon gesehen. Also inzwischen ist es angekommen mit DeJounte Murray und es tut uns weh, weil wir sind beide ein riesiger Fan. Es ist momentan ein extrem undankbares Team für diesen Mann. Ich meine, wir haben es bei Ricky mit den Jazz gesehen, in noch einem viel angenehmeren Fall, weil das eine ganz andere Situation nochmal war, aber es funktioniert einfach nicht in der modernen NBA mit drei Non-Shootern quasi zu spielen. DeMar DeRozan hat weniger Dreier getroffen dieser Saison als Ben Simmons, das ist einfach so, weil DeMar DeRozan 0,3, glaube ich, attempted und noch nicht einen getroffen hat per Game, also er hat was zwei genommen bisher, Markelle Aldridge nimmt keine Dreier, DeJounte Murray nimmt keine Dreier und dann funktioniert es nicht und dann kann es nicht reichen, wenn dann Bryn Forbes daneben steht und einfach alles hochchuckt, was er irgendwie gehen kann. Und dann fehlt letztendlich auch Qualität. Also das Starting-Lineup, man sieht es ja auch ganz klar in den Zahlen, ist ein Desaster momentan. Trey Lyles ist nicht die Lösung, Bryn Forbes kann nicht genug kompensieren, sind -9 auf ihren 150 Minuten knapp. Aber dann gucke ich halt eine Saison zurück. Und da hat das Starting-Lineup funktioniert. Da sehen wir über die komplette Saison das Lineup mit den meisten Minuten, wobei das bei den Spurs nicht viel heißt. Die probieren eh mal viel rum. In 400 Minuten Aldridge, Gay, DeRozan, Bryn Forbes und Derek White waren im letzten Jahr +5. Also es hat funktioniert, das haben wir auch immer wieder gesehen. Die Spurs beweisen seit Jahren, dass das Midrange-Game funktionieren kann, auch um Aldridge und DeRozan. Aber du brauchst halt die richtigen Leute drumherum. Und aktuell funktioniert es nicht. Du musst da irgendwas ändern, ob du Derek White mit reinnimmst ins Starting-Lineup und dann neben Bryn Forbes spielen lässt, ob du Rudy Gay mehr Spielzeit nimmst. Das ist halt die Sache. Und wenn du auf DeJounte Murray bauen willst, was die Spurs machen sollten, dann musst du rein aus Personality-Fit-Gründen, musst du als Franchise sagen, wir müssen uns längerfristig von einem von beiden trennen. Das ist so, das muss die Vision der Spurs sein, aber man kann nicht sagen, es liegt an Aldridge oder es liegt an DeRozan, das wäre falsch. Es liegt an dem Gesamtkonstrukt.
Es tut mir wahnsinnig weh, weil ich wahrscheinlich der größte DeJounte Murray-Fan zumindest in diesem Raum bin und vielleicht sogar in diesem Bundesland. Wir sind in Rheinland-Pfalz übrigens, habe ich heute gelernt. Ja. Das war mir gar nicht klar, dass wir in Rheinland-Pfalz sind, aber Shoutouts gehen raus auf jeden Fall. Ist es immer eine Frage des Kontextes, des Gesamtkonstruktes so. Ich kann mir schon vorstellen, dass, sagen wir mal, der einfache Weg zu sagen, Derek White rein, DeJounte Murray raus, schon mal einen Teil der Probleme lösen kann. So, Derek White ist jetzt auch niemand, der irgendwie 5-10 Dreier per Game nimmt, aber wenn er ihn nimmt, dann trifft er ihn und den musst du zumindest respektieren von draußen, anders als ein DeJounte Murray. Dann hast du da eine Option mehr. Du wirst einen DeMar DeRozan nicht mehr zu einem legitimen Dreier-Shooter bekommen. Das hat sich irgendwie vor 2 Jahren, sah das mal ganz kurz so aus, als ob er sich vielleicht doch in so eine Richtung entwickelt, dass du ihn zumindest verteidigen musst, weil er irgendwie das Ding im Arsenal hat, ob er ihn dann trifft oder peng. Das Thema ist jetzt durch. DeMar DeRozan wird kein Dreier-Shooter mehr in seinem Leben. Schon gar kein guter, aber er wird das Ding auch einfach nicht mehr hochwerfen. LaMarcus Aldridge hat jetzt auch nicht so diese Brook Lopez, Pau Gasol Transition oder Marc Gasol vielmehr Transition, dass er jetzt irgendwie dann relevant irgendwie in hohem Volumen den Dreier schießt. So, das heißt, da bleibt einfach nicht mehr so wahnsinnig viel. Wie gesagt, ich bin ein riesen Fan von Bryn Forbes. So, der schmeißt 7 Dinger gerade hoch per Game, trifft die gut bei fast 39%. Dem kannst du nicht wirklich was vorwerfen. Wenn du dazu das Problem hast, dass ein Marco Bellinelli, der eigentlich einen Job hat ungefähr, nämlich Dreier hochzuwerfen und die halbwegs vernünftig zu treffen, gerade weit unter 30% schießt, dann wird es irgendwann schwierig. Also effektiv guckst du ins Roster und siehst ein Patty Mills, ein Derek White und Bryn Forbes und dann ganz, ganz lange nix, was irgendwie den Dreier angeht. Dann hast du ein paar Hybriden, so ein DeMarre Carroll, der an einer guten Nacht mal einen treffen kann, an der anderen dann auch wieder irgendwie kein Scheunentor trifft, der relativ wenig Minuten bekommt, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann gerade. Ich glaube, du musst da mit den Lineups einfach ein bisschen kreativer werden. Anders wird das nicht funktionieren. Ja. Pop ist jemand, der das bewiesen hat, dass er das kann. Ich finde, irgendwie alles in mir sträubt sich dagegen zu sagen, du musst DeJounte Murray rausnehmen. So, das soll nicht als Bauernopfer dienen, aber der Gesamtfit offensiv funktioniert sonst einfach nicht. Löst das die Defensivprobleme, ist für mich die nächste Frage. Die Spurs sind defensiv gerade ein absolutes Scheunentor. Also von den Wizards lassen sich viele Jungs irgendwie 130 plus einschenken, weil die Wizards halt gerade dieses Jahr die Wizards sind und so ein Game spielen. Man könnte ja ketzerisch sagen, offensiv funktioniert's doch. Wo ist das Problem, auch wenn der Dreier nicht fällt? Defensiv ist die Riesenbaustelle. Und da ist DeJounte Murray jemand, der wahrscheinlich der beste Verteidiger im gesamten Roster ist. Wenn du den dann da rausnimmst, also löst es wirklich das Problem, dann bist du offensiv, vielleicht triffst du den Dreier ein bisschen besser, defensiv bist immer noch ein Scheunentor. Also was machen wir an dem Ende? DeMar DeRozan ist kein guter Verteidiger, wird auch nicht mehr werden. LaMarcus ist nicht mehr der Jüngste mit seinen 34, ist auch nicht so wahnsinnig mobil. Und wenn ich dann da mal so quer durchgucke, wie viele besonders gute Individualverteidiger hast du denn da? Das ist jetzt echt relativ übersichtlich. Also da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, mit anderen Lineups irgendwie wieder eine solide Defense zu werden. Muss ja keine gute Defense sein, aber sei halt nicht totaler Trash. Und aktuell sind sie das. Und dann ist die Offense, und das ist für mich eigentlich so das, was es rund macht, die Defense ist scheiße, die Offense sieht ganz gut aus, ist aber nicht so episch, als dass sie das irgendwie kompensieren könnte, dass du eine beschissene Defense hast, weil da der Dreier dann fehlt. Und ein, zwei, drei andere Sachen, muss man sich einfach darauf einstellen, dass die Spurs vielleicht einfach nicht gut genug sind dieses Jahr?
Naja, so weit will ich noch nicht gehen. Und gerade auch in dem Westen, der wie gesagt wide open ist. Wir sind jetzt so weit gegangen, also klar, das habe ich ja auch gesagt, wir werden gleich nochmal auf die Mavs, glaube ich, ein bisschen kommen, die langsam einen Case dafür machen, den sechsten Lockspot, den wir verteilt hatten im Westen, wenn wir die Warriors jetzt rausrechnen, als eins der sieben Locks, die wir vor der Saison verteilt hatten. Ja, Mavs, Spurs tauschen und dann sind wir wieder auf Kurs oder so. So wirkt es ja momentan ein bisschen. Und die Spurs sind definitiv kein Lock mehr, auch kein Löckchen mehr. Das wird eine harte Nummer, aber es gibt meiner Meinung nach so viele Dinge anzupassen, da vertraue ich einfach Pop, dass die Spurs dann wieder funktionieren werden. Das haben sie über die letzten Jahre auch immer gemacht, mit ähnlichem Personal, und ich glaube, da sind einfach noch viele Upgrades. Also du hast es eben kurz in einem Halbsatz erwähnt, dass die Murray Carroll keine Minuten bekommt, ist für mich ein, ja, also da habe ich 37 Fragezeichen über den Kopf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann eigentlich nicht an Persönlichem liegen, weil wenn man allen Berichten Glauben schenkt, ist die Murray Carroll einfach jemand, der eine ja sehr, sehr gute Einstellung zum Sport hat. Wie gesagt, der Junkyard Dog, der eigentlich so ein Coaches Liebling ist. Und dass der, dass ich keine Minuten bisher erkämpfen konnte, muss ja eigentlich daran liegen, dass er irgendwie nicht richtig fit ist. Oder, weiß ich nicht, Pop in seinem Alter so stur geworden ist, dass er da einen neuen Mann nicht direkt reinschmeißen will. Das ergibt für mich wirklich keinen Sinn. Und dann musst du einfach was probieren. Und selbst Bellinelli, da habe ich mich im Stream letztens auch schon mal ein bisschen drüber gestritten, es würde den Spurs, gerade im Starting Lineup, aktuell einfach gut tun, jemanden auf dem Platz zu haben, den du respektieren musst. Ja, ja. Und ich verspreche dir eins, der Verteidiger von Marco Bellinelli hat nicht vorher bei Basketball Reference geguckt, was der für eine Quote schießt. Der sieht diesen verrückten Italiener da und er wird ihn draußen verteidigen. Das ist einfach so. Das ist halt einfach diese Gravity, die du als Spieler, wenn du deinen Ruf dir über Jahre erarbeitet hast, was du mitbringst. Deswegen sage ich auch immer, selbst in einer Saison, in dem Rubio seinen Dreier trifft, 38-39%, juckt keinen. Den verteidigt halt trotzdem keiner. Das musst du über Jahre etablieren und so funktioniert das. Und deswegen Bellinellis Zahlen oder seine On-Off-Zahlen ist halt einfach das Ding, ist ja bei den Mavs genau das gleiche. Die Bank funktioniert wie immer. Die Bank ist sehr, sehr gut. Wenn wir da mal reingucken, gerade das zweitmeist genutzte Lineup bei den Spurs, Rudy Gay, Bellinelli, Mills, Poeltl und Derek White, also wirklich nicht ein Starter auf dem Court, was ja Pop eh immer sehr gerne spielt, plus 10 in den Minuten, also funktioniert einfach gut. Und da musst du halt mal gucken. Also ich finde fast, und bei den Mavs ist das ähnlich, da kannst du ja auch reingucken, bei den Mavs ist halt wirklich so, das Starting Lineup überlebt, ist vielleicht auch manchmal leicht negativ, aber dann kommt die Bank rein, regelt, holt einen Vorsprung raus und irgendwann am Ende übernimmt Luca und die Mavs gewinnen. Das ist Mavs Basketball momentan. Und bei den Spurs ist es seit Jahren so, immer mit einer der besten Bank-Lineups überhaupt. Aber ich glaube so ein bisschen, man, vielleicht achtet Pop da auch zu sehr fast schon drauf, irgendwie, ja, meine Bank ist geil und vergisst dabei wirklich so ein bisschen sein Starting-Lineup. Weil genau das, dass sie irgendwie pari-pari bleiben oder irgendwie ein bisschen überleben, funktioniert einfach nicht mehr. Und da musst du was machen, selbst wenn da ein bisschen Qualität von der Bank weggeht. Das hört sich verrückt an, aber ist ja dann wirklich so. Aber ich glaube, dann muss da eigentlich was kommen. Also ein paar Leute fehlen halt einfach. Ich finde, Davis Bertans ist ein Riesenverlust, ja, und du darfst safe halt einfach nicht vergessen, dass statt Trey Lyles eigentlich Marcus Morris da rumlaufen, ja, sollte im Starting Lineup, der einfach ein besserer Basketballer und auch sportlich ein rein besserer Fit ist. Ob er vom Charakter reingepasst hätte, ist eine andere Frage, aber Bertans und auch dann Morris, wenn wir uns einfach mal vorstellen, er wäre da gewesen. Gut, wenn Morris da gewesen wäre, wäre Bertans trotzdem weg gewesen, das war ja der Grund, aber Bertans fehlt enorm. Enorm, einfach dieser Scharfschütze von draußen, den du respektieren musst und der seine Würfe auch trifft. Deswegen wird's eng, aber ich glaube nach wie vor dran und würde Stand jetzt immer noch tippen, dass die Spurs in die Playoffs kommen, trotz 7 Niederlagen in Folge.
Da bin ich mir mittlerweile echt unsicher. Also ich habe ja gesagt, ich werde niemals in diesem Podcast, solange bis es das erste Mal passiert, werde ich niemals sagen, ich tippe die Spurs außerhalb der Playoffs. Vor einer Saison, ich werde das auch innerhalb einer Saison nicht machen, erst wenn es mathematisch unmöglich ist, werde ich sagen, die Spurs werden dieses Jahr die Playoffs verpassen. Vorher werde ich das nicht tun. Ich habe aber schon ein bisschen Bauchschmerzen. Hat auch damit zu tun, was jetzt den Schedule angeht, die nächsten 7 Spiele. Das ist schon relativ knüppelhart so. Da hast du die Sixers, dann hast du einmal die Knicks, vielen Dank, den nimmst du gerne mit. Dann die Lakers, da wirst du wahrscheinlich nicht so viel holen. Die Wolves in einem mehr oder weniger direkten Augenhöhe-Duell rund um die Playoffs. Dann hast du die Clippers, hast auch nicht viel zu bestellen. Die Pistons, über die wir vielleicht gleich auch nochmal kurz reden, weiß ich nicht genau, die ein ähnliches Problem gerade haben wie du selber als Spurs. Dann hast du die Rockets, da wirst du auch wahrscheinlich im Normalfall nichts holen. Sagen wir mal, wenn ich mir das angucke, gehst du in relativ wenige dieser Spiele wirklich als Favorit. Das sind 7 Spiele, ich finde es nicht besonders unrealistisch, dass du da mit 2-5 rausgehst. So, dann schlägst du die Knicks, die musst du schlagen, du schlägst die Pistons, das sind 2 Pflichtsiege. Kannst gut den Rest mal verlieren. Vielleicht holst du dann 3-4 aus diesen 7, weil du vielleicht die Wolves mal schlägst oder du erwischt mal irgendwie die Rockets an der schlechten Nacht, kann alles mal passieren. So, wenn ich mir dann den Rekord angucke, dann stehst du halt aber auch schon bei 7-15 oder bei 48 oder so was ähnliches. Ja. Dann bist du schon richtig sportlich weit weg. Und sind die Spurs, wenn ich da mal reingucke in das Roster, sind die wirklich ein Team, dem ich eine legitim, richtig überdurchschnittlich gute Winning-Streak zutraue? Da habe ich halt meine Bauchschmerzen. So, die sind für mich kein Team, was mal richtig heiß läuft so und dann mal, weiß ich nicht, 10-12 gewinnt und sich damit mal wieder total ranrobbt. Das haben sie zwar letztes Jahr irgendwie auch mal gemacht. Für mich sind die Spurs aber eigentlich ein Team, was über die Kontinuität kommt, was genau darüber kommt, dass du jede Nacht, jede verfickte Nacht, ob es ein Back-to-Back ist und ob das irgendwie erste Saisonwoche oder 27. ist, jede Nacht ihren Job macht, keine Fehler macht, ein grundsolides Niveau aufs Parkett bringt und damit oft genug besser ist als der Gegner. Ob sie das bessere Team in einem Vakuum sind oder Peng, die sind halt ein Team, was grundsoliden Basketball spielt und darüber ihre Wins generiert und nicht darüber, dass sie auf einmal 8 in Folge gewinnen. Das sehe ich in diesem Roster einfach nicht, weil ich, da fehlt mir so dieser, weiß ich nicht, da fehlt mir die Dynamik, da fehlt mir der Junge, der mal richtig heiß läuft. Natürlich kann irgendwie ein DeMar DeRozan auch mal 30 per Game über 10 Spiele averagen, ist ohne Dreier und so, aber auch alles nicht so richtig einfach. Also das ist für mich nicht so ein Team, was schreit, wir kriegen irgendwann noch unseren Lauf und dann fahren wir über alles drüber. So, hättest du jetzt die Jazz in der Krise, würde ich dir sagen, ey, come on, die werden irgendwann eine Phase kriegen, wo sie 10 Spiele defensiv, aber die größte Mauer aller Zeiten dahin stellen und relativ viel davon gewinnen. Ich sehe es bei den Spurs nicht. Ich sehe dieses Streak-Potenzial sehe ich nicht. Ich glaube, dass die sich über ganz kontinuitätlastige Arbeit, komisches Wort, irgendwie durch die Saison grinden müssen und dann ihre Wins da rausholen. Und wenn du dann erstmal irgendwie 8, 9, 10 Spiele unter 500 bist in diesem Westen, der natürlich hinten ein bisschen offener geworden ist durch die Warriors und so, aber du wirst ja nicht mit 35 Wins ein Playoff-Team sein. Wir gehen immer noch davon aus, dass du 500 plus Basketball spielen musst.
Oh, knapp. Vielleicht reichen sogar auch 41, 42 Wins, das kann sein.
Aber dann wirst du diesen Run brauchen, sonst wird es schwierig. Und den sehe ich in diesem Konstrukt einfach nicht.
Oh, ich kann es mir nach wie vor vorstellen. Man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, 5 Logs natürlich mit den Lakers, den Nuggets, den Rockets, den Clippers und den Jazz. Da bleiben wir weiter dabei. Die Mavericks sind für mich inzwischen ein Hybrid aus Löckchen und Lock. Die würde ich da einfach, habe ich vor der Saison gesagt, und inzwischen bin ich natürlich glücklich damit, außer Verletzungen kommen und Luca fehlt mal 4 Wochen oder Porzingis fällt nochmal 2 Monate aus. Glaube ich, die packen das. Und dann ist der Rest wirklich sowas von wide motherfucking open, abseits der Warriors, der Grizzlies und der Thunder, meiner Meinung nach. Weil, ja gut, Blazers rechne ich natürlich persönlich raus, aber klar haben die noch eine Chance, selbstverständlich, obwohl sie 5-11 da jetzt stehen. Da kann einfach alles passieren. Für mich aktuell die Favoriten auf die letzten beiden Plätze. Ja, also wenn du mir sagst, Rubio und auch Ayton sind bald wieder zurück und es läuft, würde ich die Suns da mit in die Favoritenliste mit reinnehmen. Die Kings würde ich nehmen, aber auch die Pelicans, die kommen langsam ins Rollen. Zion soll Mitte Dezember wieder zurückkommen, mal schauen, was der für einen Impact bekommt. Das wird einfach wahnsinnig spannend. Aber deswegen in dem Sinne ist der Westen halt auf den hinteren Plätzen, auf Plätzen 7-12, halt nicht mehr so stark, dass du jetzt brutale letzte, weiß ich nicht, 68 Spiele brauchst von den Spurs. Da reicht es, wenn sie sich ein bisschen finden und irgendwie mal klarkommt, dann kurz mal diese Streak bekommen. Deswegen ist es für mich viel zu früh, sie da rauszurechnen.
Rausrechnen würde ich sie nicht, mache ich nie. Das sind die Spurs, das ist Pop, Alter. Also wenn sich irgendeine Franchise und irgendein Mensch diesen viel zitierten Benefit of the Doubt verdient hat, dann sind es verdammt nochmal die Spurs. Von daher, ich wünsche mir, dass du recht behältst. Ich wünsche mir, dass die Spurs in die Playoffs kommen und sich dann wahrscheinlich von irgendwem in Runde 1 mal so richtig aus der Halle schießen lassen. Ist mir aber scheißegal. Die Spurs sind ein verdammtes Playoff-Team. Müssen sie sein. 50 Wins, worauf sie eigentlich mehr oder weniger Lock waren die letzten Jahre, wird dieses Jahr vermutlich nichts. Also da kannst du Lock hintermachen,
dass es nichts wird.
Auch du dagegen. Mhm. So, vielleicht haben sie dann am Ende das Glück, dass es da genügend Teams gibt, die sich gegenseitig ein bisschen die Wins klauen, sodass es dann vielleicht auch reicht, mit 41, 42 Wins irgendwie hinten in die Playoffs zu kommen.
Aber ganz kurz, das muss ich auch nochmal ehrlich sagen, weil wenn du jetzt auf die Franchise guckst und auf den Outlook und auch mal zu schauen, sind die Spurs irgendwie eine Free Agency Destination? Nein, sind sie nicht. Dann sieht es an sich schon echt düster aus. Ja. Man vertraut da immer noch den Spurs, man vertraut einfach der Organisation und selbst wenn Pop irgendwann gehen sollte und ganz ehrlich, sollten die Spurs dieses Jahr das, ja, vielleicht die Playoffs verpassen, vielleicht ist das Pop letzte Saison und er hört dann tatsächlich...
Sag sowas nicht.
Ja, wäre richtig bitter, aber ich könnte es mir leider vorstellen, dass dann Pop mit so einem... Wäre unglaublich bitter, aber dass er vielleicht sagt, ey, ich erreiche auch das Team nicht mehr, so eine klassische Fußballfloskel und sagt, ich muss jetzt hier die Reißleine ziehen, dann ist trotzdem dahinter immer noch so viel Substanz, dass man keine, nicht irgendwie Angst haben muss, dass die Spurs komplett auseinanderbrechen. Ey, aber gucken wir mal wirklich rein sportlich, rein von den Assets drauf. DeMar DeRozan hat noch eine Player-Option 2021. Ne? Ja, das Geld ist nicht so schlimm. Ja. Das Geld finde ich überhaupt nicht schlimm. Aber das Problem ist, und mit Aldridge auch nur noch 2021 eingeplant, du kriegst keinen von beiden hochwertig getradet. Kriegst du einfach nicht. Also nicht so, dass jemand wirklich bereit ist, entweder richtig wertvolle junge Assets zu geben oder einen gleichwertigen Spieler, der aber besser an der Konstrukt passt.
Ich habe ja letztens gelesen, irgendwie, dass die Magic, also diese ganzen irgendwie Trade-Szenarien, Aaron Gordon plus X gegen DeMar DeRozan, wo ich so dachte, was? Bitte? Also auf welchen Planeten also, sollen die Magic das denn machen?
Wollen wir mal DeMar DeRozan nicht zu sehr dissen, das würde ja, auch warum? Wirklich absolut Sinn machen. Ja, weil die Magic einfach so ein Trash-Offense sind und DeMar DeRozan mit Kusshand nehmen würden.
Ja, aber doch nicht.
Dreierschützen haben Gordon sie genug daneben. Ab. Aaron Gordon bin ich inzwischen ehrlich gesagt soweit, das ist ein bisschen verblendet zu sagen, der Typ ist wirklich Star, Franchise-Player, Superstar-Potenzial. Das darf man aktuell einfach nicht sehen bei dem Mann. Ich bin immer noch ein Fan, gerade Two-Way-Faktor, der Mann ist auch einfach ein guter Verteidiger. Ich finde auch, dass da die Spurs einen sehr guten Deal machen würden, aber für mich ist es nicht so weit weg, dass man sagen kann, was? Die Magic würden das dann machen? Ja, weiß ich nicht. Da vergisst man immer, dass DeMar DeRozan im richtigen Konstrukt einfach immer noch ein guter Basketballer und guter Offensivspieler vor allen Dingen ist. Aber das ist das Ding. Und dann gucke ich auf die jungen Assets. DeJounte Murray, der ist locked in, hat vor allen Dingen auch einen sehr, sehr guten Vertrag. Längerfristig wird ja dann irgendwann, ich weiß nicht, 23, 24, verdient er 17 Millionen oder so. Also wirklich ein Schnapper. Aber ansonsten, ja, du hast Derek White, du hast Bryn Forbes. Das sind Leute, auf die du zählen kannst. Ey, aber du wirst beide richtig teuer bezahlen müssen dann auch irgendwann. Und sind sie so gut, dass sie irgendwie, also klar, Spurs kriegen irgendwie immer Discounts aus ihren Spielern raus, aber vielleicht geht dann auch einfach mal so ein Derek White oder so ein Bryn Forbes, wenn Bryn Forbes nächstes Jahr 50 Millionen von irgendwem angeboten bekommt, über 4 Jahre, was die Spurs nicht bereit sind, ist der auch weg. Also rein assets-technisch und so weiter, sieht schon ein bisschen schwierig aus, muss man wirklich sagen.
Die Perspektive ist hart, aber ich will da einfach nicht dran denken. Ich will keine negativen Gedanken über die Spurs haben. Ich gehe da wirklich komplett full 100% Denial-Mode und tue so, als hätten die Spurs niemals ein Problem und als würde Popovic niemals aufhören. Was ich von dir aber noch wissen will, weil du es gerade eben so im Nebensatz gesagt hast, ohne dass wir diese Straße schon runterlaufen wollen. Was macht Greg Popovic nach seinem Karriereende? Für mich gibt es das Szenario, wird einfach safe US-Präsident. Und keine Ahnung, also beehrt uns alle damit an seinem Legendenstatus abseits des Basketballs und seiner Reflexionsfähigkeit und einfach seiner Weltsicht, seiner Empathie teilzuhaben in einer wahnsinnig verantwortungsvollen Funktion. Oder er macht halt diesen kompletten 180 und er wird halt, ich kann mir auch vorstellen, dass er, sagen wir mal, jeden Tag eine Pulle Rotwein trinkt und irgendwie Buhl-Profi wird, nochmal hinten raus, also auf dem letzten Jahr seiner Karriere irgendwie so ein Boccia-Verein gründet oder keine Ahnung was. Was macht ein Greg Popovich, also wenn er irgendwann durch ist?
Ich glaube...
Oder holen wir den irgendwann in der Zinkwanne aus einer Basketballhalle, ohne das Böse zu meinen, aber ist der jemand, der dem Basketball einfach, der nie den Rücken kehren kann und dann irgendwann so
weit
durch ist? Nie
komplett. Also ich glaube auch, der wird irgendwie eine Beratertätigkeit mit Sicherheit irgendwie noch weiter haben und wenn irgendwer ja mal ein Problem hat oder auch der aktive GM noch, der natürlich Pop noch kennen wird, wird er vielleicht auch mal Pop in einem ruhigen Moment anrufen. Und sagen, Mensch, Pop, ist gerade echt schwierig, wie würdest du das machen? Mich interessiert einfach deine Meinung. Das wird, glaube ich, nie aufhören. Dafür ist der Mann einfach zu genial und viel zu legendär, einfach auch in dieser Franchise. Also die Spurs und Popovic werden immer verbunden sein. Das sieht man jetzt auch mit den Spielern. Auch ein Manu Ginobili oder ein Tony Parker und Tim Duncan jetzt ja eh. Vielleicht wird er irgendwann der Headcoach sein, Tim Duncan. Die werden immer mit der Franchise irgendwie verbunden sein. Aber ich sehe das so kommen. Denke ich natürlich auch irgendwie so ein bisschen an dieses Texas-Ding. Auf so einer riesen Ranch.
Ah, so ein Hacienda.
Mit 120 Pferden oder so. Einfach so ganz riesig. Und dann lädt er am Wochenende immer seine 37 Enkelkinder ein. Ich weiß nicht, ob er so viele hat, aber so würde ich es mir vorstellen. Dann einfach als Opa-Pop auf so einem Schaukelstuhl da
sitzt. Und liest denen was vor, während sie auf seinem Bein schaukeln.
Und einfach so zufrieden auf sein Leben zurückkommt und sagt, ja, waren harte Zeiten auch, aber irgendwie habe ich schon was richtig gemacht.
Ich glaube, das ist ein richtiger Genießer. Ich wünsche ihm das. Ich hoffe, dass er irgendwann einfach mal durchschnaufen kann und sagen kann, Alter, ich gehe hier in die History ein als einer der verdammt nochmal besten NBA-Coaches aller Zeiten. Ich habe nicht nur auf dem Platz, sondern mit allem, was ich gesagt habe, neben dem Platz absoluten Legendenstatus erreicht und das zu 100% zurecht. Wahrscheinlich wird Tim Duncan so ein kleines Kinderzimmer auf dieser Hacienda haben, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, Claudio Pizarro wird ein gern gesehener Gast sein. Ich glaube, das wird so eine richtig charmante WG, die sich da irgendwo gemütlich abends ihr Rotweinchen gönnen, ein bisschen Käse irgendwie sich dazu rein snacken und über die Welt philosophieren und, weiß ich nicht, wahrscheinlich viele Probleme lösen könnten, wenn sie dieses denn zu entscheiden hätten.
Ja, so ist das. Und ansonsten würde ich nochmal eine Sache sagen. Also ein Spieler, den ich mir vorstellen könnte, den Spurs gut tun könnte und einfach aufgrund seines Vertrags und je nachdem, wie die Cavs das sehen, würde ich einfach mal gucken, kriegen wir die schlechte Salary in Anführungsstrichen, ich sehe es gar nicht so unfassbar dramatisch, von Kevin Love irgendwie zu den Spurs.
Oh, schöne Vorstellung.
Weil der würde natürlich maximal einfach gut tun, würde den Court breit machen. Natürlich ideal dann einfach wirklich im Deal gegen Aldridge. Der hat weniger Vertrag, wird auch weniger bezahlt, dass die Cavs irgendwie sagen, komm, wir tauschen, ihr übernehmt den Vertrag von Kevin Love und wir nehmen dafür Aldridge, der ja uns eigentlich auch nicht wirklich hilft, nicht wirklich Sinn macht, aber dann hat er 2021 hat er auslaufenden Vertrag, dann kannst du ihn irgendwie wieder flippen, meinetwegen noch für einen späten First-Rounder, irgendwie für ein Playoff-Team, keine Ahnung, aber das wäre vielleicht was. Wenn die Cavs irgendwann sagen, ey, wir wollen Loves Vertrag loswerden, der passt nicht mehr zu uns, wobei ja, für die geht's auch nicht im Cap-Space in den nächsten 3 Jahren, das ist halt ein schwieriges Thema, aber das wäre ein Kandidat, da sage ich, das wäre nicht unrealistisch und der würde dem Team wirklich helfen.
Würde mich freuen, glaube aber, dass Kevin Love am Ende bei den Miami Heat landen wird und sie endgültig zum Top-Favorit auf den NBA-Titel machen wird.
Oh Gott. Sachen, die nicht so wirklich zusammenpassen. Also das werden wir nochmal verschieben. Wir haben auch eine sehr gute Frage bekommen auf Patreon bei einer Direct-Message quasi, wo ein Heat-Fan, glaube ich, uns mal gefragt hat, ey, warum sind die Heat eigentlich nicht gerade irgendwie die Story der Liga? Weil die sind wahnsinnig gut, stehen gerade einfach mal auf Platz 3 im Osten mit einer Bilanz von 10-3 und das ist noch nicht die fertige Mannschaft und hat auch völlig recht, weil wenn man da mal in die Zukunft blickt, du hast mit Jimmy Butler vielleicht deinen Franchise-Player, würde ich mal sagen. Das müssen wir ausdiskutieren. Arne guckt gerade schon ein bisschen. Es gibt es geil, dass ich deine Reaktion dann auch mal direkt sehen kann jetzt. Nein, aber viele junge Assets, vor allem viele Jungs, die auch in den nächsten Jahren wenig Geld verdienen und wirklich Wiggle-Room-frei zu sagen, gerade wenn auch mal irgendwann so ein Waiters weg ist und so weiter, zu sagen, wir holen uns noch den zweiten Star, wir holen uns vielleicht sogar einen dritten Star, wir können Trades machen, wir haben Assets, wir haben wirklich alles. Also dieses Thema, uns die Miami Heat mal anzugucken und was man da vielleicht in dieser Saison und vor allen Dingen auch in denen danach erwarten darf von den Jungs, heben uns vielleicht mal für die nächste Episode.
Nächster Podcast, finde ich einfach mal versprochen. Ihr hört es hier first. Nächster Podcast werden wir uns mit dem Miami Heat auseinandersetzen. Da werde ich natürlich auch ein bisschen in Vorleistung gehen, als Jimmy Butlers größter Fan auf diesem Planeten, der natürlich ein Franchise-Player ist, müssen wir nicht drüber sprechen, und der Kern der Miami Heat sein wird in ihrem tiefen Playoff-Run, den sie dieses Jahr hinlegen werden. Ein Team, was alle im Osten fürchten werden. Eines der Teams, wo sie sagen werden, egal was unser Seed ist, wir werden hinten raus versuchen, Spiele zu verlieren oder gezielt zu gewinnen, um den Miami Heat in Runde 1 aus dem Weg zu gehen. Das Lock mache ich jetzt schon. Mhm. Die Heat werden ein Team sein, gegen das keiner der Top 4, wo ich sie nicht am Ende der Saison sehe, der Regular Season, wo alle sagen werden, boah, wäre schon irgendwie schön, wenn wir nicht ausgerechnet gegen die Heat mit Spo, mit Jimmy, der einfach ein Playoff-Basketballer ist und ein rundum solides Team, die wollen wir nicht unbedingt haben. Ich mache mir nicht nachts irgendwie in mein Nachthemd, aber ich würde es gerne vermeiden, gegen die zu spielen.
Also ich glaube, dass sie weder die Bucks oder auch nicht die 76ers schlagen können, auch nicht in den Playoffs. Aber gerade so, ja, das Team, was wir nominell ja eigentlich noch davor sehen, die Celtics.
So 3-6-4-5?
Das wäre so ein Matchup, das würde ich mir gerne angucken. Und dann würde ich auch nicht sagen, dass die Celtics da als klarer Favorit reingehen, diese Serie. Aber werden wir mal schauen müssen. Ja, dann machen wir, glaube ich, mal ein bisschen Gaming. Und ansonsten will ich dich nochmal kurz fragen. Wir hatten eben, wir müssen nochmal kurz Luka Magic erwähnen.
Oh ja.
Ich meine, es ist verrückt, was der macht mit seinen ganzen Triple-Doubles, mit den Stats, mit allem. Und es ist einfach inzwischen so, ja, es ist keine Blase mehr, es ist nicht ein Luka Magic, man hört überall, es ist zu früh, einen Second-Year-Player, einen Sophomore, einen 20-Jährigen in die MVP-Conversation mit reinzunehmen. Nein, ist es aber nicht. Er ist da einfach ganz klar drin. Ich habe letztens auf Twitch einmal mal ein Zwischenupdate gemacht und mal gesagt, ey, Stand jetzt, wenn ich voten müsste, wen würde ich nehmen? Hab da jeweils eine Top 5 aufgestellt und in meiner Liste war Luka vor 5 Tagen oder so, noch wieder vor den letzten grandiosen Spielen, war er auf Platz 4. Hinter LeBron, hinter Giannis und hinter James Harden. Das würde ich auch nach wie vor so lassen. Also ich meine, gerade James Harden dreht gerade sowas von auf im Konstrukt mit Teamerfolg und irgendwie die Rockets da mehr oder weniger alleine zu tragen. Natürlich neben einem Westbrook, der auch immer besser reinkommt. Ich würde es weiter so behalten. Luka auf 4, aber auch wirklich seriös. Man muss sich nicht schämen zu sagen, aktuell, wenn du jetzt beenden würdest, Luka Doncic hinter LeBron James, Giannis Antetokounmpo und James Harden mit 20 Jahren Platz 4 im MVP-Ranking.
Man muss das so sagen, man kann das so sagen. Ich habe letztens zufällig in einen der neueren Podcasts von ehemals The Stardust, jetzt No Dunks, gehört, die darüber gesprochen haben, der wie viel beste NBA-Spieler ist denn Luka Doncic gerade? Also wo rankt man ihn denn? Nicht nur diese Saison, sondern grundsätzlich. Sind wir schon so weit zu sagen, das ist verdammt nochmal ein Top-10-Spieler der Liga. Gehen wir vielleicht sogar höher, gehen wir Top 7, gehen wir Top 12, Top 15, keine Ahnung. Top 10 ist eine Aufgabe,
weil da musst du langsam erzählen. Top 10 ist eine verdammte
Aufgabe, dann bist du nämlich da.
Wie bewertest du einen Luka Doncic gegen einen...
Du wirfst einen Embiid raus, du wirfst einen Jokic raus, das sind dann so die Kandidaten.
Alles, ja.
Safe, da wird es dann schon sehr, sehr, sehr sportlich so. Mhm. Aber allein, dass wir drüber sprechen und relevant drüber sprechen und legitimerweise drüber sprechen, sagt ja alles über das, was der Typ da gerade produziert. Das ist sensationell. Der ist im zweiten Jahr, der ist 20, Alter. Das ist einfach komplett unnormal, was der da aufs Parkett bringt jede Nacht. Das ist abnormal. Dieses Jahr muss man ihn, Stand jetzt, nach, was weiß ich, 12, 13 Spielen, muss man ihn im MVP-Ballot haben, so auf welchem Platz auch immer. Da gehört er definitiv mit rein. Wie weit man ihn schon oben sieht, ich tue mich immer noch schwer zu sagen, keine Ahnung, der ist schon Top-10-Spieler der Liga, weil wenn man diese Liste mal aufmacht,
nein,
dann bist du ganz
nicht
schnell dabei, dass nur musst du und Paul George, Nikola Jokic,
genau, und Joel Embiid, das ist der klare Unterschied zwischen MVP und zu sagen, einfach rein Award, Most Valuable oder irgendwas oder auch All-NBA oder rein die besten irgendwie Spieler, weil wertvoll und reine Qualitäten sind immer noch schwieriger, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe am Ende des Tages, aber ja, da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, es ist unglaublich und wir als Deutsche, die ja irgendwie auch verbandelt sind und irgendwie da schon immer von Geburt an, ja, oder mit der Geburt von Dirk Nowitzki quasi Dallas Mavericks-Fans auch irgendwie wurden. Safe. Ja, ey, was ist das im Nachhinein nochmal für eine Story? Die Franchise verliert diese Legende und eigentlich könnte man denken, oh, jetzt wird es erstmal lange düster und dann kommt da, ja gut, aus dem Nichts natürlich nicht, aber Shoutouts gehen nochmal raus an die Suns, nehme ich wie gesagt raus, das habe ich bei Twitch auch erklärt. Die Suns musst du da rausnehmen. Klar, war es ein Fehler, nicht Luka zu nehmen? Ja, aber sie hatten mit DeAndre Ayton einen Home-Run-Pick vor der Nase. Den auch designierten Number One Pick, eigentlich auch in den meisten Mock-Drafts. Manche haben schon gesagt, Luka ist eins, aber der kommt einfach mal verdammt nochmal aus der Gegend, ist der Hometown Hero und ist ja auch jemand, der ein Star wird. Da zu sagen, wir nehmen den sicheren Pick, wir betten einfach auf Ayton, da wird nichts schief gehen, der wird auch nicht Greg Oden 2, muss man nachvollziehen. Aber im Nachhinein, ey, Marvin Bagley kann sich entwickeln, wie er will und auch für Trae Young wird es schwer, auch wenn es momentan gut aussieht. Also Shoutouts gehen raus an die Kings und die Hawks, dass sie uns diese wunderschöne Story erlaubt haben.
100%, als Mavericks den besten Europäer aller Zeiten zu verlieren, um danach, kurz danach, den besten Europäer aller Zeiten zu bekommen, ist auf jeden Fall eine relativ hilfreiche Veranstaltung. Also ja. Da kann man schon sagen, lief bei uns auf jeden Fall. Ich muss, bevor ich auf diesen Hotseat gehe und mich der Gaming-Rubrik stelle, ich muss schiffen und eventuell auch ein bisschen mehr. Also ich brauche eine kurze Pause auf jeden Fall.
Oh Gott. Das ist, glaube ich, ist das schon mal passiert vorher?
Ich glaube nicht,
ehrlich gesagt. Koten im Podcast? Ah, ja, gut, dann gehst, zum Glück haben wir zwei Toiletten hier, dann kannst du aus Plumpsklo und ich gehe auch nochmal so ans Waschbecken. Nee, Quatsch, mache ich jetzt zu Hause nicht.
Safe.
Ja, bis gleich. Und, wie war's?
Kein Kommentar.
Muss groß. Ja gut, dann machen wir gleich weiter. Und bevor du auf den Gaming-Hotseat gehst und bevor wir wahrscheinlich dann auch erstmal das, ja, die groben NBA-Segmente dicht machen für heute, will ich nochmal ein Update geben. Also ich lese jetzt die Liste nicht komplett vor. Aktuell, ihr findet auch für alle, die jetzt bei Twitch immer noch nicht reingeguckt haben und sich jetzt auch denken, Mensch, mal so ein Kochstream oder mal die Quiznacht. Hätte ich im Nachhinein, alle, die jetzt Montag gerade zuhören oder auch vielleicht auch am Dienstag, hätte ich vielleicht gerne mal gesehen, ihr findet die VODs, also das Wort, das Video on Demand, findet ihr auch immer noch. Ich glaube, ich kann jetzt sogar noch viel länger einstellen, weil ich jetzt Twitch-Partner bin. An der Stelle nochmal Glückwunsch an mich.
Shoutouts gehen raus.
Innerhalb von anderthalb Monaten sind wir Twitch-Partner geworden. Und an der Stelle wirklich nochmal schönen Dank und vielen Dank an alle, die da am Start sind. Also, weiß nicht, sind irgendwie 1600 Follower oder so, die ja quasi dann da grob irgendwie gucken müssen, was sie da verfolgen. Sind noch zu wenig, eigentlich, wenn man bedenkt, wen wir hier im Podcast auch erreichen, weil das lohnt sich in jedem Fall. Das ist einfach zusätzlicher NBA-Content. Aber alle, die da dafür gesorgt haben, die immer am Start waren, die einfach diese geile Stimmung im Chat produziert haben. Ja, hat nur wegen euch so geklappt und so geht's auf jeden Fall weiter. Aber dann gerne mal im VOD jetzt mal nachchecken, was wir da am Wochenende alles so gemacht haben. Und da hatte ich nämlich auch, das dürftet ihr jetzt auch immer noch finden, letztens mal, siehst du auch im Titel, meine Awards ein bisschen verteilt. Und ein Update will ich nur mal geben und das habe ich bei den Pelicans ja auch eben so ein bisschen angedeutet. Most Improved Player, ich hatte Ingram auf 4. Also da mal kurz, Aaron Baines ist einfach hands down, auch wenn er jetzt ein paar Spiele gefehlt hat, war zumindest vor noch so 5-6 Tagen hands down einfach der Most Improved Player. Wird er natürlich niemals werden, weil sich die Rolle verändern wird mit Ayton. Wiggins hatte ich damals noch an 2, Siakam an 3, Ingram 4, Kennard 5. Und inzwischen würde ich natürlich sagen, Ingram, wenn jetzt sogar noch der Erfolg kommt, am Ende wird das höchstwahrscheinlich werden. Das ist so. Also den Titel kannst du eigentlich fast schon verbuchen. Würde man Löckchen würde ich hintermachen, dass Brandon Ingram am Ende der Saison der Most Improved Player ist. Und ich würde ihn auch Stand jetzt auf 2 machen. Also das ist das einzige nennenswerte Upgrade, wo ich jetzt sagen muss, da hat sich mein Ranking jetzt innerhalb von einer knappen Woche verändert.
Ja, kann ich nachvollziehen. Also Aaron Baines, finde ich auch, muss man, ich weiß nicht, ob ich das Lock verteilen würde, dass ich ihn auf der 1 haben würde. Man muss ihn extrem weit vorne haben. Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Case für Pascal Siakam. Alleine schon, weil der einfach ein bisschen, sagen wir mal, ungewöhnlich ist, zu sagen, back to back,
close to close.
Aber der hat einfach einen legitimen Case für sich gerade und wie gesagt, gibt mir auch da so ein kleines bisschen was in my face so. Ich habe ihm das in der Form so nicht zugetraut. Wenn er das über die Saison kompensieren oder aufrechterhalten kann, dann bitte so, dann ist er da für mich auch extrem weit vorne. Ingram muss man mindestens auf Platz 2 haben mittlerweile eigentlich. Ich bin nach wie vor nicht sein größter Fan, was ein bisschen seltsam ist, weil natürlich dieser Skinny Kevin Durant Vergleich irgendwie auf der Hand liegt und das immer die Benchmark ist, an der Brandon Ingram irgendwie gemessen wird. Und es immer heißt, kann er der nächste Kevin Durant werden, weil es da wahnsinnig viele Ähnlichkeiten gibt. Wahnsinnig dünn, wahnsinnig lang. So, das liegt auf der Hand. Irgendwas stört mich an seinem Game. Ich glaube, das liegt vor allem bei mir daran, dass ich es nicht besonders ästhetisch finde, was komisch ist, weil ich Kevin Durants Game sehr ästhetisch finde, obwohl er auch jemand ist, bei dem das manchmal so ein kleines bisschen unbeholfen aussieht. Das haben so große Jungs an sich, gerade die, die viel den Ball in der Hand haben, die einfach diesen unfassbaren Skill haben, sich gut bewegen zu können, obwohl sie so riesig sind. Also darf man auch einfach nicht vergessen, guck dir mal an, wie fucking lang Brandon Ingram ist und wie lang Kevin Durant ist.
Der sieht aus wie ein Alien auf dem Court.
Da können sich Leute teilweise nicht die Schuhe zubinden, ohne sich was weh zu tun. So. Also das sind absolute Genies, was so Bewegungstalent angeht. Ich finde es ästhetisch irgendwie nicht schön, aber man muss einfach sehen, was da dieses Jahr passiert. Und wir haben heute Morgen zusammen, was Freunde, da geht mir richtig das Herz auf, wenn ich das sagen kann. Wir haben heute Morgen, sagen wir heute Mittag, zusammen NBA geguckt, haben ein Bierchen und ein Käffchen getrunken und uns die Real Lives aus der letzten Nacht angeguckt. Das ist einfach großartig, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und was Brandon Ingram da insbesondere letzte Nacht in der Crunch-Time produziert, das ist einfach stark so. Mhm. Das ist ein Skill. So, er nimmt sich da so ein Baseline-Jumper, halber Fadeaway, so ein Prototyp-Kevin Durant-Shot, also geht so ein bisschen ins Post-Up, fadet dann raus, nimmt sich den Look von der Baseline irgendwo aus der Midrange, schießt den halt rein. Der ist halt unguardable. So, da kannst du hinstellen, wen du willst, den kannst du nicht verteidigen. Das ist ein Wurf, den kriegt Kevin Durant immer, wenn er ihn will, den kriegt er 100 aus 100 Mal. Und wenn er den trifft, dann kannst du als Verteidiger und als Team kannst du deinen Hut absetzen und kannst sagen, Chapeau, Klack, das ist einfach geile Offense und epische Offense beats immer noch epische Defense. So, da kommst du halt nicht ran. Das ist nicht besser zu verteidigen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer da heute Nacht neben ihm stand, ob es vielleicht sogar der bisschen zu kleine Tyler Johnson war, keine Ahnung. Aber das ist halt ein Look, den bekommt er, wenn du den triffst. Hut ab, das ist groß so. Und er hat einfach in vielen Elementen Schritte nach vorne gemacht. Er sieht ein bisschen besser aus mit dem Ball in der Hand. So dieses ganze Playmaking sieht ein bisschen solider aus. Der scored verdammt nochmal 25 per Game gerade und das sau effizient so. Der schießt über 50 aus dem Feld, der schießt weit über 40, der schießt sogar 45 von draußen. Das ist einfach ein legitimer Schritt nach vorne, den ich so in der Form nicht gesehen habe, auch wenn es eigentlich Prototyp ist, ne? Du kommst zu den Pelicans, so, dann hast du jetzt die Verletzung von Zion, da hast du eigentlich, steht dir Tür und Tor offen, da kannst du machen, was du willst, kannst Shots nehmen, so viel du willst, bist die beste Offensivoption. Es spricht alles dafür, es ist das vierte Jahr, es ist so ein typisches Ding, es ist das Narrativ passt, also wahrscheinlich ist Brandon Ingram ziemlich sicher der Most Improved Player und aktuell hätte er sich's auf jeden Fall auch verdient.
Ja, und wäre auch ein gutes Beispiel, weil es ja nicht nur rein, klar, es ist eine ganz andere Rolle und deswegen auch erwartbar, die versteckte Produktion, gerade so, dass er ein paar mehr Rebounds, ein paar mehr Assists holt, jetzt in dem Team gerade, vor allen Dingen auch ohne Zion und so, macht alles auf jeden Fall Sinn, also vor allen Dingen die Rebounds natürlich nicht unbedingt die Assists, aber halt gerade der Wurf und deswegen auch mich stört inzwischen absolut gar nichts mehr an seinem Game, weil das, was ich vorher gesagt hätte, diese Durant-Vergleiche, die mal aufgekommen sind, wenn er mal zum Fadeaway-Jumper angesetzt hat, wo ich immer noch gesagt habe, boah, das sind Würfe, weiß ich nicht, ob ich die sogar vielleicht perspektivisch für ihn sehe, aber was er jetzt innerhalb von einer Saison, von einem Sommer für Fortschritte mit seinem Wurf gemacht hat, und das ist auch keine Blase. Natürlich wird er irgendwie 45 von draußen halten können, höchstwahrscheinlich nicht, aber der Wurf sieht auch einfach wunderschön aus. Also er hat daran gearbeitet, das ist ein butterweicher, schöner Jumper, und wenn er den weiter so trifft, ja, dann bringt ihn das einfach auf dieses nächste Level, was wir jetzt sehen. 7 Punkte mehr, trotz sogar minimal weniger Minuten. Ich meine, am Rim war er letzte Saison schon stark, 68% am Rim. Ich meine, für jemanden, der so skinny ist, wie du es ja erwähnt hast, ist es auf jeden Fall auch eine Ansage. Da ist er einfach skilled und mit seiner Länge kann ihn da kaum einer verteidigen. Das ist ja wirklich fast, es ist so ein bisschen Durant-Giannis-Hybrid. Ja. Gerade so beim Drive zum Korb, bei Fast Breaks oder auch direkt am Rim hat es manchmal auch ein bisschen was von Giannis, natürlich nicht annähernd mit der Physis. Und auch Ingram wird nicht wie Giannis in der Lage sein, mal kurz 20 Kilo Muskelmasse drauf zu packen. Das ist einfach nicht sein Ding. Aber deswegen, das ist jetzt schon, und dann auch noch nicht zu vergessen, dass er ja auch ein starker, versatiler Verteidiger ist. Ja, dann sollten die Pelicans aus diesem Deal auf jeden Fall Franchise-Player abgegeben, aber den nächsten auch dazu bekommen und dann ja auch noch ein bisschen Talent nebenbei.
Safe. Bevor ich mich jetzt gleich auf den Hotseat setze, setze ich euch als Hörer einmal auf den Hotseat. Ich habe die BKRF-Seite von Brandon Ingram gerade offen. Ich werde das nicht auflösen. Ich will von euch wissen, was ist der Zweitname von Brandon Ingram? Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm Und BKRF hat original 3 Nicknames von Brandon Ingram hier zitiert. Die haben meistens irgendwie relativ viele Nicknames, die ich noch nie gehört habe. Bin gespannt. Überlegt euch mal bitte, was sind die 3 Nicknames von Brandon Ingram? Auch davon einen würde ich sagen, habe ich eventuell mal gehört. Die anderen 2 finde ich maximal seltsam.
Ja, einer ist 100% treffend und den kennt man auch. Aber die anderen beiden, ich sehe es auch gerade. Und den zweiten Namen kannte ich auch nicht.
Spannend. Aber stabil.
Ja. Schade, dass da eigentlich beim zweiten Namen, jetzt will ich es nicht verraten, aber dass da kein X-Man irgendwie so ein Ding mit dabei ist. Naja, dann wollen wir jetzt dich auf den Hotseat setzen und leider ist jetzt der Übergang nicht so schön, weil wir eben noch kein Intro haben. Weil wie gesagt, wir wollen ja unsere Community immer mit reinbringen, diese Entscheidung, und ich weiß selber nicht, wie es wird. Ich glaube, die Rubrik hat Potenzial, die neue Quiz-Rubrik, aber da auf jeden Fall werden wir bei Patreon natürlich Meinungen entgegennehmen, werden auch so, also alle können natürlich gerne bei uns in die DMs sliden und bei Instagram mal hauen, vielleicht hauen wir in die Story mal so eine Abstimmung, ob die neue Rubrik auf jeden Fall weiter dabei sein soll, und sollte da die Mehrheit sagen und nicht mehr als 50%, weil wenn 49% sagen, ist scheiße, dann ist das zu wenig, also das müssten schon so eher 90% sein, die sagen, boah, ist geil.
Azi-Prozent brauchen wir.
20, die sagen, scheiße, ist eigentlich auch schon zu viel.
Ist aber mir gut, völlig egal.
Nehmen wir Azi-Prozent, weil es natürlich Historie hat im Podcast. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie ich es dir groß beschreiben soll. Aber ich glaube, wir müssen eigentlich wirklich, wirklich mit dem ersten Beispiel anfangen.
Ja, lass uns das tun.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie du dich schlagen wirst. Das Gute ist, die Rubrik ist sogar so, man kann es, je nachdem, wie du dich schlägst, immer noch ein bisschen anpassen,
den Schwierigkeitsgrad. Klingt gut. Das klingt sehr
das
gut.
Das ist eigentlich ganz geil, weil zum Beispiel, ja, es geht eigentlich immer darum, wie viele gibt es von? Ich werde dir immer Kategorien furchtbar aufstellen. Und dann gibt es eine bestimmte Anzahl von Spielern, Teams oder wie auch immer, die dieses erreicht haben, diese Kategorie, dieses Szenario. Und dann hast du aber nicht die Aufgabe, mir alle zu nennen und die noch zu sortieren, wie bei Konfusion oder Konklusion, sondern ich gebe dir vor, wenn du mir X von X nennen kannst, dann hast du die Aufgabe bestanden.
Okay, verstehe.
Ja. Also, erste Kategorie lautet, beziehungsweise es gibt 10 Spieler aktuell in der NBA, die mindestens 20 plus liefern bei mindestens 60% True Shooting. Also mindestens 20 Punkte, ach, mindestens 60% True Shooting. Gibt es 10 Spieler an der Zahl, und da fairerweise gibt es einen Kandidaten, ist natürlich ein kleiner Tipp, der Sample Size vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber es ist jetzt kein No-Name. Sagen wir es mal so dazu. Das ist jetzt schon ein kleiner Tipp. Und du musst mir, ja perfekt, da steht aktuell gar nichts. Du musst mir Leerzeichen von 10 nennen, um einen Haken zu bekommen. Steht dir gerade auf meinem Zettel. Perfekt. Aber warte, überlegen wir noch mal ein bisschen. Ja komm, sagen wir mal, du musst mir 7 nennen können. 7 von 10.
7?
Ja.
Hä, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie sowas wie 5 oder so ähnlich.
Ja, 6, ich weiß nicht, gucken wir mal. Lassen wir erstmal dich anfangen, und wenn du dann hinten rauskommst, also Prinzip ist das Spiel, um es zu verstehen, du wirst mir gleich 10 Antworten nennen, also ja, du kannst mir auch nur 6 oder 7 nennen, je nachdem, worauf wir uns einigen, aber du kannst 10 nennen, und dann dürfen aber maximal halt jetzt 3 oder 4, je nachdem, wie wir es jetzt machen wollen, falsch sein.
Okay, also mehr als 20 per Game und mindestens 60% True Shooting.
Sagen wir 6, kommen wir einigen zu 6, lockerer Start, und dann wird es hinten raus vielleicht ein bisschen.
Fangen wir an mit James Harden, der da deutlich drüber sein sollte, logischerweise in beiden Elementen, also an die 40 per Game, wahrscheinlich sind es gerade nicht mehr ganz, aber ist auf jeden Fall unterwegs. Dann haben wir Kollege Giannis, der eigentlich, Dreierquote ist scheiße, Freiwurfquote ist meh, wird schon ein bisschen schwierig, überragend aus dem Feld, könnten die 60% schon gefährdet sein. Gehen wir mal die Topscorer durch. Ich würde da mal einen Karl-Anthony Towns mit reinwerfen, der mit 50-40, keine Ahnung was, gut von der Linie, auf jeden Fall auch die 60% True-Shooting haben sollte. Ich glaube, ein Pascal Siakam müsste sie eigentlich auch gerade haben. Also den werfe ich da einfach auch mit rein. Dann werfe ich dir natürlich, wie könnte diese Episode ausgehen ohne LeBron James, den ich dir da mit reinwerfe. Devin Booker, der, oh Gott, führt er das sogar an vielleicht. Möglicherweise vielleicht ist Devin Booker da sogar derjenige, der am krassesten unterwegs ist, weil sein Dreier gerade absurd fällt und so weiter und so fort. Hilfst du mir mal, wie viel ich schon gesagt habe?
Ich habe eben festgestellt, dass ich vielleicht mal mitschreiben sollte und habe mir 5 aktuell. Also wir haben Harden, Towns, Booker, Towns, James und Siakam.
Harden, Towns, Booker, James, Siakam.
Das wären
sind
deine 5 Antworten bis jetzt. Du kannst am Ende auch noch ein paar rausnehmen.
Ich, wenn dir irgendwie mehr anfallen, du musst mir am Ende mit noch rein geben. Auf jeden Fall. Okay. Weiß ich nicht, ob der Dreier hochprozentig genug ist. Weiß nicht, was ich mit Luca machen soll, der Dreier. Auf jeden Fall auch ein bisschen schwierig. Dame werfe ich dir selbst. Oh, Dame ist gut. Dame ist ein Lock. Dame, da bin ich schon bei 6 eigentlich. Kyrie hau ich dir mit rein. Bin ich bei 7 oder 8 oder so Antworten. Es kommt ja noch über 20. Ein Wiggins. Boah, weiß ich nicht, ob der die True Shooting hat. Embiid hat sie wahrscheinlich nicht. Anthony Davis, Dreierquote schlecht, aber nimmt nicht so viele. Könnte sie auch haben. Anthony Davis, auch eine Antwort von mir. Und weil wir gerade drüber gesprochen haben, ist natürlich auch Brandon Ingram eine Antwort für mich. Und dann hoffentlich habe ich 10 Antworten und davon sollten.
Du musst mir jetzt nochmal 10. Du musst mir jetzt nochmal 10 aufzählen. Also ich habe hier keine Chance. Es ist okay. Ein Riesenchaos.
Ich versuche es nochmal. Okay. Ich sage dir James Harden. Ich sage dir Bradley Beal. Damian Lillard. Kyrie. Wen hatte ich ja noch? Towns. Ingram. LeBron. Siakam hatte ich. Devin Booker hatte ich. Das müssten 10 sein.
9 Antworten bisher.
9, habe ich noch einen über. Okay, Beal habe ich schon, Luca. Pum, 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 pum. Dann werfe ich dir, weil ich hoffe, dass die Dreierquote klein genug ist. Ach nee, Anthony Davis hat keine 60% True Shooting, glaube ich. Dann gehe ich einen kleinen Gamble und werfe dir Trae Young mit rein.
Ja, und jetzt 10 Antworten aufgeschrieben. Ich hoffe, ich habe auch richtig mitgeschrieben, dass ich da nicht Unrecht tue. Aber ansonsten könnt ihr nochmal am grünen Tisch dann korrigieren und Arne Bescheid sagen, dass er sich vielleicht einen Punkt dazu holen muss.
Oh, Gift.
Aber... ja, man hört es schon ein bisschen. Ich muss mal kurz das Soundboard bedienen und mal kurz hier einen Fail-Sound raushauen. Die Premiere, die erste ach, Antwort ist leider falsch hier in unserer neuen Rubrik. Und natürlich bittererweise, wie könnte es anders sein? Du hast 5 von 10 richtig gehabt.
Ja, ich habe mich zu sehr auf die Hochvolumen-Scorer fokussiert.
Ich nenne dir deine richtigen Antworten. Das ist natürlich James Harden, der quasi Platz 6 von der Effizienz besitzt mit 62% True-Shooting. Wie gesagt, darf man nicht vergessen. Alle gucken immer auf Field Goal Percentage, alle gucken auch ganz gerne auf den Dreier. Aber wenn du fast 15 Freiwurfversuche pro Spiel nimmst und davon 90% triffst, wirst du im Zweifel ein effizienter Scorer sein. Also da müsstest du wirklich, ja, weiß ich auch nicht, da müsstest du Marcus Smart vor 3 Jahren und Westbrook vor einem Jahr Hybrid züchten, da ein Kind draus basteln, dann kriegst du vielleicht auch irgendwann mal nur ein durchschnittliches True-Shooting. Ansonsten, Damian Lillard war ebenfalls korrekt mit 61,2% momentan unterwegs. Karl Anthony Towns belegt Platz 4, was die Effizienz sogar angeht, mit brachialen 65,5%. Devin Booker Platz 3 aktuell mit 66%, natürlich auch absolut geisteskrank. Brandon Ingram hatten wir auch noch als richtige Antwort, der ist mit 61,6% unterwegs. Und dann kommen wir zu deinen Falschen und da waren ein paar knappere dabei, sagen wir mal. Ein Bradley Beal 58%, ein Anthony Davis 58%, ein Trae Young auch 58%, LeBron 57% und dein weitester Wegtipp, Kyrie Irving aktuell noch mit 56% dabei.
Echt?
Ansonsten, um die 10 jetzt mal komplett zu machen, die du vergessen hast, Paul George, das war mein Small Sample Size Kandidat, 4 Spiele, 72% True Shooting.
Ja, okay.
Habe ich immerhin erwähnt. Kyle Lowry unterm Radar, 22 Oha. Punkte, 66%
True Shooting. Hatte ich nicht auf dem Zettel.
Also wirklich absolut brutal. Luka Doncic.
Hatte ich ja genannt, habe ich nicht genommen.
Hätte man drüber nachdenken können, 62,5%. Giannis mit 62 dabei und Bojan Bogdanovic als 10. der die voll macht.
Ärgere ich mich, dass ich Jani nicht genommen habe. Ich habe gedacht, dass er dann doch so viele Dreier nimmt, rein numerisch und unter 30% schießt, dass das am Ende nicht reicht, plus die schlechte Freiwurfquote. Also das habe ich unterschätzt, dass seine reine Two-Point-Field-Goal-Percentage quasi das dann doch ausreichend kompensiert. Luca, dachte ich auch, dass der Dreier dann das Problem ist. Kyrie ärgere ich mich im Nachhinein ein bisschen, war ein bisschen dumm, weil der einfach normale Field-Goal-Percentage und auch der Dreier fällt dieses Jahr noch nicht so, das war ein bisschen dumm. So hätte ich drauf kommen können. Aber auch nicht so einfach wie gedacht auf jeden Fall. Bojan Bogdanovic, ja mein Gott, hätte ich dran denken können, aber das ist dann auch irgendwo in den hinteren Hirnwinden irgendwo vergraben gewesen.
Naja gut, gehen wir weiter und die nächste Kategorie wird auf jeden Fall deutlich weniger kompliziert und wir gehen jetzt mal zu den Big Men rüber wirklich und es gibt aktuell Spieler, also wirklich auch Spieler, die aktiv waren in dieser Saison, gibt es 8 an der Zahl, die in ihrer Karriere schon mal ein 25-25 Game hatten und Big Men, wir meinen natürlich 25 Punkte, 25 Rebounds, du musst mir 5 nennen, um dieses Ding hier richtig zu machen, um einen Punkt zu sammeln.
Also nochmal Big Men, die aktuell noch in der NBA sind und jemals ein 25-25 Game hatten. Okay, dann gehen wir mal ganz banal, fangen wir mal mit Andre Drummond an, der möglicherweise diese Liste anführen könnte, bin ich mir auf jeden Fall unsicher, aber der 2020 auf jeden Fall safe im Tank hat. Ich nehme mal an, dass auch Hassan Whiteside schon mal ein 25-25 Game hatte, den würde ich da auch mit reinnehmen. Hat die Andre Jordan da schon mal gemacht? Bestimmt, ey, ganz ehrlich, er ist 58 Jahre in der Liga, ist ein elitärer Rebounder, der wird schon auch mal irgendwie eine Nacht, ist nicht der Bombenscorer, aber der wird auch mal 25-25 wahrscheinlich dabei gehabt haben. So, hat vielleicht ein Jani das schon mal gemacht? Hat der schon mal 25 Rebounds runtergegriffen? Bin ich mir unsicher. Wen haben wir noch an elitären Rebounder? Wir haben Clint Capella, der 2020, mache ich einen Lock hinter, dass er das schon mal gebracht hat. Hat er schon mal 25-25 gemacht? Weiß ich nicht. Nehme ich als Antwort mit auf. Schreib bitte mit. Nicht, dass ich mich gleich wieder wiederholen muss. Also Clint Capella werfe ich mal mit rein, bin ich mir unsicher. Ich schmeiße natürlich einen Rudy mit rein. Rudy Gobert, um das zu Ende zu bringen, der das bestimmt auch schon mal gemacht hat.
6 Antworten wären das bisher. Du kannst nachher noch...
Wie viel darf ich noch geben?
Also ich habe aufgeschrieben Drummond, Whiteside, DeAndre Jordan, Clint Capella, Rudy Gobert. Habe ich einen vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Wie viel darf ich geben?
8. Du darfst 8 geben, 5 müssen richtig sein.
Da möchte ich... Kevin Love möchte ich noch mit reinwerfen. Sensationeller Rebounder und ein so guter Scorer, dass das mit Sicherheit auch mal am gleichen Abend stattgefunden haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Tristan Thompson das mal gemacht hat, aber boah, weiß ich noch nicht, ob das eine Antwort für mich ist. Embiid ist natürlich ein Kandidat, Anthony Davis ist ein Kandidat. Ein Vooch holt nicht genügend Rebounds wahrscheinlich, aber mal in so einer Nacht, ey, das ist halt das Ding, lass den das einmal gemacht haben, kann schon sein, ey, selbst ein Sabonis kann er schon mal gemacht haben. Okay, dann schmeiß ich dir Karl Anthony Towns mit rein, ist noch nicht besonders lang in der Liga, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass da 25 mal dabei waren. Wen haben wir noch? Haben wir noch irgendjemanden, den ich da nicht mit dabei habe? Oh, irgendeinen alten Sack, an den ich gerade nicht denke, so Typ DeAndre.
Es gäbe da auf jeden Fall einen, an den du definitiv gerade nicht denkst.
Schmeiß Dwight bitte mit rein, danke. Auf den wäre ich auch ohne den Hinweis gekommen.
Also, ich dann lese ich dir jetzt mal deine potenziell 8 Antworten vor. Bitte. Drummond, Whiteside, Jordan, Capella, Rudy Gobert, Kevin Love, Karl Anthony Towns und Dwight Howard. Sind das deine 8 finalen Antworten?
Ja, ich könnte gefühlt noch 5 on top geben, von denen bestimmt auch welche dabei sind. Aber ja, das sind meine 8 finalen Antworten. Oh, ist das wichtig.
Und dann ist
das Geräusch
ist
so schön.
Und das war ein Zitterschaffli, weil du warst vorher genau auf der, ja...
Oh.
Also ich wusste nicht, in welche Richtung es gehen sollte, aber mit Dwight Howard kam die 5. richtige Antwort dazu, um es komplett zu machen. Also Dwight Howard, den du bis zum Ende vergessen hattest, natürlich hast du ja selber gesagt, irgendeinen alten Sack müsstest du doch geben, führt diese Kategorie an. 4 Spiele mit 25-25. Ante Drummond ist zwar, was hier so rein 20 Rebounds Games angeht und allgemein auch 20-20, führt er, glaube ich, die Liga schon jetzt schon an und hat auch viel mehr, aber nicht in dem Sinne. 3 hat er bis in seiner Karriere gehabt. Dann hattest du als richtige Antwort Rudy Gobert mit dabei, Kevin Love ebenfalls. Und auch Karl Anthony Towns hat es in seiner Karriere schon geschafft. DeAndre Jordan und Hassan Whiteside, beide schon mal über 25 Rebounds gehabt, aber dazu dann halt nicht die 25 Punkte.
Ärgerlich.
Das ist der Faktor. Und auch Clint Capella hast du ein kleines bisschen zu viel zugetraut. Wer hat gefehlt? LaMarcus Aldridge, tatsächlich.
Oh, ja.
LaMarcus Aldridge, Anthony Davis hattest du kurz erwähnt, aber dann letztendlich nicht genommen. Und dann einfach mal komplett unterm Radar, erst an Ildiashofer.
Ernsthaft?
Ja, 25-25 Game gehabt.
In welchem Jahrtausend?
2012.
Das ist überragend.
Hat das gemacht. Ja.
Also Chapeau Clark geht raus auf
und
jeden Fall.
Und ansonsten 2 Jungs, die noch da auftauchen in der Liste, aber ja nicht als aktiv gerade gelten. Kenneth Vareed, aktuell nicht in irgendeinem Team schon mal geschafft. Und auch Zach Randolph, der jetzt ein bisschen länger schon raus ist, ebenfalls geschafft. So ein bisschen aus der modernen Historie.
Das war aber schon eine sportlich schwere Aufgabe, möchte ich mal sagen.
Ja, von daher super gemacht und wir gehen weiter. 1-1, die Hoffnungen sind noch da für 500. Gehen wir weiter auf die nächste Kategorie und jetzt gehen wir mal von den Big Men mal wieder ein bisschen zu den Guards oder sagen wir mal zu den Jungs, die vielleicht auch nicht immer 25 Punkte scoren, aber die für Assists gut sind. Und wir reden jetzt über das, ja eigentlich meiner Meinung nach, perfekte Assist-Game. Was bedeutet das? 2-stellige Vorlagen, aber nicht ein Turnover. Das nenne ich ein perfektes Assist-Game. 5 Spieler haben das in dieser Saison jeweils einmal geschafft. Du musst mir 2 Kandidaten nennen von diesen 5, um diese Aufgabe als richtig zu beenden.
Ach du Scheiße, irgendeiner hat das letztens gerade gemacht. Hat er nicht Kyrie so ein Game? Ich glaube, Kyrie hatte so ein Game, wo er wirklich keinen Turnover hatte und absurd viele Assists. Oder ich bilde mir das ein, aber das fühlt sich schon ein bisschen schwierig an. LeBron werfe ich dir mit rein, allein weil du vor mir sitzt. Also so ganz ehrlich, so die ich werde es machen. Der dürfte die Liga in Assists gerade anführen mit, keine Ahnung, 10,5, 11,5, irgendwas in der Richtung. Also Assist-Leader war deine Bull-Prediction vor der Saison. Insofern werfe ich ihn dir da auf jeden Fall mit rein. Ist normalerweise jemand, der schon auch Turnover produziert, aber mein Gott, schmeiße ich dir mit rein. Natürlich ist ein Luca da theoretisch, was die Assist-Numbers angeht, irgendwie in der Konversation. Aber der ist mir dann doch zu Turnover-prone eigentlich. Also sehe ich nicht. Ähnliches geht für einen Trae Young. Sehe ich auch nicht, dass der wirklich ein Spiel ohne Assists hatte. Das geht auch ein bisschen gegen die Philosophie, die Hawks da gerade laufen. Wen haben wir da noch mit vorne? Wir haben natürlich Ricky dabei, der jetzt nicht der super krasse Turnover-Produzent ist, aber wer weiß es schon. Ich könnte mir vorstellen, dass ein James Harden produziert wahrscheinlich 4,5 bis 5 Turnover per Game, wahrscheinlich sogar mehr. Das wird auf jeden Fall schwierig. Oh, ist das absurd, ey. Eigentlich, oh Mann, es gibt so viele Kandidaten, die man da reinwerfen kann, die da mal so ein Game gehabt haben könnten. Ich struggle, du merkst, dass ich struggle. Weil ich ein Fan bin, werfe ich dir Malcolm Brogdon rein. So, der ist wahrscheinlich bei 8 plus Assists per Game. Normalerweise geht das auch mit Turnovern einher. Der ist aber jemand, der schon halbwegs auf den Ball aufpassen kann. Das heißt, ich bin bei LeBron, bei Kyrie, bei Brockton und du brauchst noch zwei Antworten von mir. Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ich bin kurz davor, dir Devontae Graham reinzuwerfen.
Einfach nur so weit aus, ist es schon gekommen. Okay.
Nur aus Prinzip. Ich werfe dir Fred Van Fleet mit rein, weil ich es hoffe, weil der ausreichend Assists produziert und auch nicht ultra viele Turnover. Und ich werfe dir ein bisschen sneaky under the radar und das kann komplett falsch sein und wird komplett falsch sein. Ich habe an den Mann geglaubt, du nie. Du musst dich ein bisschen korrigieren. Ich werfe dir, obwohl du mit dem Kopf schüttelst, Jeff Teague mit rein.
Ach du Scheiße. Ja, dann warte, wo ist hier das Fail-Ding? Dann mache ich das jetzt mal wirklich. Nee! Also wenn Jeff Teague die richtige Antwort sein soll für sowas, dann muss es falsch sein. Und ja,
trist.
Sagen wir mal so, hättest du ein, zwei anderen Kandidaten vertraut, unter anderem einem Ricky Rubio, den du erwähnt hattest, der das geschafft hat als einer von 5, 12 Assists, nicht ein Turnover gehabt. Der wäre ein Kandidat gewesen. Deine einzige richtige Antwort war LeBron James, selbstverständlich mit 11,1 Assists momentan, mit Abstand der Anführer der Liga. Bold Prediction wäre akut auch erfüllt. 12 Assists, kein Turnover. Lonzo Ball hat es einmal geschafft,
oh,
mit 10 Assists. Bogdan Bogdanovic, so ein bisschen sneaky unterm Radar. 10 Assists, kein Turnover. Und dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, ob ich dir einen Vorwurf machen soll. Ich weiß nicht, ob es an deinem Chef liegt, dass du irgendwie zu viel arbeitest und vielleicht nicht jedes Spiel sehen konntest. Von deinem Lieblingsspieler, Jimmy Butler, der mit 13 Assists und keinem Turnover diese Kategorie anfüllt sogar.
Sick, habe ich nicht mitbekommen. Also die 13 Assists, natürlich habe ich die mitbekommen, dass da kein Turnover dabei stand, wo er so, also da achtet man halt nicht unbedingt drauf. Wenn man sich nicht auf NBA Reddit bewegt, so wie ich. Das heißt, ich gucke in den Boxscore, ich sehe 13 Assists, denke geil, gucke mir ein Relive an, gucke mir ein Recap an, feiere ein geiles Game von Jimmy, aber ich gucke jetzt nicht rein, ob da eventuell 0 Assists standen. Das kriegt man halt original eher über die sozialen Netzwerke mit, diese Superlative, diese Alter 10 und 0. Ich, natürlich kriege ich 13 Assists von Jimmy mit, aber kriege ich mit, ob da 0, 1 oder 2 Turnover sind.
Ist auch einfach ein Skandal, ganz ehrlich, da gibt es keinen Grund für mich.
Ja, sorry.
Naja. Aber naja, Gift. Deswegen leider daneben, leider verkackt, muss man dazu sagen. Und Kyrie hast du übrigens verwechselt, das war dieses krasse 50-Point-Game gegen die Wolves. Da hat er ja nicht einen Turnover bei 50 Punkten.
Ja,
auch exceptional, aber da haben die Assists nicht ganz gestimmt. 7 waren es, glaube ich. Also auch nicht verkehrt auf jeden Fall. Naja, gehen wir einen weiter und deswegen musst du jetzt auf jeden Fall beide richtig haben, um hier über 500 zu geben. Wie immer das Ziel und wir gehen zurück zu den Big Men. Wir suchen jetzt nämlich die besten Rim Protector. Und selbstverständlich kann man das jetzt nicht rein von Stats sagen. Es gibt zwar auch Stats, die das richtig ablesen und genau darauf werden wir uns beziehen. Alle Field Goal Attempts, die gegen einen Spieler, gegen einen Rim Protector am Rim genommen wurden, da wird dann ausgerechnet, was für eine Quote haben sie zugelassen. Und da rein statistisch suchen wir jetzt die Top 5, also die 5 Spieler, die, ja, ich habe mal die Sample Size genommen, mindestens 5 von diesen Attempts per Game averagen, also mindestens 5 Würfe in Korbnähe verteidigen. Die sind da alle eligible. Ich habe auch mal gesagt, um Small Sample Size diesmal zu vermeiden, mindestens 10 Spiele schon gemacht in der Saison. Also jetzt keiner, der irgendwie nur mal hier ein bisschen verletzt war und so weiter. Und dabei, wie gesagt, 5 Spieler, du musst mir wieder 2 nennen, um diese Aufgabe richtig zu machen.
Also du willst von mir die 5 besten Rim Protector der Liga haben.
Ja, die wenigsten Quote zulassen, die 5.
Okay, ich werfe dir natürlich als erstes Rudy Gobert mit rein. Ich habe die Numbers nicht vor mir, aber der dürfte sehr, sehr viele Field Goal Attempts am Rim verteidigen, wahrscheinlich sogar mit die meisten und lässt wahrscheinlich irgendwas unter 40% zu, keine Ahnung. Also Rudy Gobert ist nach wie vor der elitärste Rim Protector dieser Liga. Insofern werfe ich dir den da auf jeden Fall mit rein. Du suchst nach Big Man, hattest du gesagt. Wer sind denn dann die Kandidaten? Tatsächlich weiß ich, dass ein Karl Anthony Towns, auch wenn das nicht seine Kernkompetenz ist, dieses Jahr da einen relativ guten Job macht. Ich glaube nicht, dass der reichen wird. Würde dir stattdessen, tut ein bisschen weh, weiß ich nicht. Oh. Werfe ich dir da wirklich einen Clint Capella mit rein? Schreib ihn mal auf. Vielleicht kannte ich ihn noch, aber schmeiß mal bitte Clint Capella mit rein. Ich bin eigentlich natürlich ein sensationell riesiger Fan von Miles Turner, der weiß ich aber dieses Jahr da keinen so wahnsinnig guten Job macht. Plus, was hast du gesagt, 10 Spiele? Die dürfte er wahrscheinlich noch nicht mal haben gerade. Das wird auch ein bisschen schwierig. Ärgerlich, Hassan Whiteside sehe ich da irgendwie nicht. Ich sehe da vielleicht ein bisschen Thomas Bryant.
Okay, ich mache jetzt einen Turnaround. Ich sag ganz ehrlich, das soll jetzt, was heißt, das soll nichts heißen. Natürlich weißt du, wenn ich dir jetzt sage, ich lasse es dir durchgelten, wenn du einen von den 5 nennst. Weil es wirklich nicht ganz leicht ist.
Okay.
Das kannst du als Tipp nennen, wie auch immer.
Okay.
Aber wenn du einen richtig hast, muss ich natürlich auch sagen, Gobert und Capella sind eingeloggt. Du hast bisher keinen richtig. Und hast jetzt 3 Kandidaten noch offen, um einen der Top 5 zu finden.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist denn einer der Top 5, ey? Wen hatte ich da eben reingeworfen? Miles Turner ist es natürlich nicht. Du suchst nach einem
Du warst Big angekommen, ein bisschen verzweifelt bei Thomas Bryant, glaube ich.
Ich war ein bisschen verzweifelt bei Thomas Bryant angekommen.
Wenn man da schon ankommt, ich weiß nicht, ob du gerade an Dwight und an Kobe gedacht hast und dann irgendwie Thomas Bryant, aber...
Ah, ich kann mir vorstellen, boah, ist es... Keine Ahnung, ich werfe dir einen Anthony Davis mit rein, weil ich es nicht besser weiß. Ich werfe dir, und das ist mein Dark Horse, in der Hoffnung, dass er stimmt, ich werfe dir Jonathan Isaac mit rein. Und dann brauche ich die 5. Vielleicht ist es ein bisschen sneaky. Ich bin natürlich nicht so richtig krass drin in den absoluten Metriken. Vielleicht ist es Mitchell Robinson. Vielleicht ist es ein Dwight Howard, Alter. Vielleicht ist es tatsächlich ein Dwight Howard. Vielleicht ist es ein Brook Lopez. Vielleicht ist es... Ah, ich weiß es doch nicht. Wen hatte ich noch nicht? Oh Mann. Ich werfe dir... Oh, anderes Dark Horse. Ich werfe dir als 5. Antwort Daniel Theis mit rein und hoffe, dass eins davon stimmt.
Oh, da tut es mir natürlich jetzt weh, aber
das
stimmt tatsächlich mal original gar nichts von. Obwohl du einen Kandidaten auf jeden Fall genannt hattest, der hätte, oder zwei Kandidaten,
Isaac,
hattest
dachte
du
ich
genannt,
ist mein Win.
Hättest du genannt, die richtig gewesen wären. Du hattest vorhin mal einen Karl Anthony Towns erwähnt, wäre richtig gewesen, der hat aktuell sogar die drittgeringste Quote zulässt, 47% am Rim.
Oh mein Gott.
Dann hätten wir ebenfalls gesucht Brook Lopez, den hattest du sogar auch erwähnt.
Hab ich auch gesagt.
Drei Leute, die du erwähnt hattest, der die Liga da aktuell mit 44% aufgerundet anführt sogar. Also das haben wir ja schon immer gesagt, Brook Lopez in dem Sinne unterschätzt. Wenn er sich nicht bewegen muss und einfach nur am Korb da contesten soll, dann ist er echt ein unterschätzt guter Rim Protector. Das war die letzten Jahre so und wird auch wieder bestätigt von dieser Statistik. Average natürlich da nicht die meisten. Also ich glaube Miles Turner tatsächlich derjenige, der die meisten Field Goal Attempts am Rim averaged. Weit über 11, glaube ich. Also das ist echt ein verrückter Stat. Ansonsten hätten wir Porzingis noch gesucht.
Ja, doch.
Auch historisch dann ein guter Mann. Mit 55%, die er dazu lässt. Andre Drummond, überraschend auf Platz 4, 47%. Und der 5. im Bunde wäre Nerlens Noel gewesen. Und in der Top 10 tauchen dann noch so Leute wie Sabonis, Jared Allen, Pirtle, Al Horford, Rudy Gobert an 10 nur und Montrezl Harrell dann irgendwie auch noch ein bisschen an 11 und dann hört man Statistik auf.
Ja, oh, danke für nichts.
Ja, und ich glaube Isaac, da könnte ich jetzt nachgucken, aber der hat wahrscheinlich auch eine gute Quote, aber averaged, ja, der wäre sogar zu von der Statistik Platz 1 gewesen, weil er ja da großartig ist, aber zu wenig Attempts.
Das wäre mein...
Als nomineller Small Forward.
Oh, aber komm, trotzdem
Da muss man sagen, Charlotte geht raus, ja klar, ich habe ja gesagt, Defensive Player of the Year, ich nehme Isaac aktuell sogar auf mein Ballot mit drauf, rein Versatility-mäßig, der, ja, also wenn da nicht alles schief läuft, sollte der da mit Sicherheit noch so 5-6 All-Defensive-Teams in seiner Karriere sammeln sollen.
Ach, ist das trist.
Ja, und jetzt geht's um die Cuts, jetzt geht's um die Holzmedaille, aber wir ziehen's trotzdem durch, weil ja gerade für unsere Hörer, die jetzt bewerten sollen, ist die Kategorie gut oder lassen wir uns davon runterziehen, dass Arne hier gerade ein bisschen struggelt. Aber ist ja nicht so schlimm. Und jetzt gehen wir ganz simpel wirklich auf eine Statistik, die vielleicht überbewertet ist, aber gerade weil Luca da ja aktiv ist, geht es natürlich um die Triple-Doubles und es gibt 7 Spieler an der Zahl, die in dieser Saison mindestens ein Triple-Double geholt haben und aktuell steht hier noch nichts. Ich passe es jetzt mal ein kleines bisschen an und sage dir, na, du musst mir schon 5 nennen. Du musst mir schon 5 von den 7 Spielern nennen, die ein Triple-Double haben.
Das ist alles schwierig. Also, ich gebe dir LeBron, ich gebe dir Luca, ich gebe dir James Harden, ich gebe dir, ohne dass ich sicher weiß, aber ich gebe dir Ben Simmons, ich gebe dir... Einfach, weil du es bist. Ricky, ich gebe dir... Vielleicht war der Gesichtsausdruck sagt, falsch. Keine Ahnung, ey, warum hat Ricky nicht mal ein Game gehabt, wo er von seinen normalen, was weiß ich, 5 Rebounds...
Komm, du hast jetzt den Vorteil, dass du meine Gesichtsreaktion siehst. Also lass Ricky jetzt vielleicht mal von deinen Vorschlägen weg.
Ja, okay, dann gebe ich dir Giannis. Ich gebe dir einen Westbrook. Wie viele Antworten habe ich jetzt gegeben? 5?
Du hast 6 gegeben und einen Kandidaten suchen wir noch. Und ich sage auch ganz ehrlich, wir locken das jetzt ein. Harden und Simmons waren falsch.
Oh, die waren kein Triple-Double.
Aber Westbrook, LeBron, Luca und Giannis sind richtig. Und wir suchen jetzt noch mit deiner letzten Antwort einen der letzten beiden Verbleibenden, einer derjenigen, die einen Triple-Double geholt haben.
Du Scheiße. Nikola Jokic struggelt dieses Jahr. Er struggelt wirklich. Ich werde ihn trotzdem sagen und du versuchst mir gerade nonverbal wahrscheinlich zu sagen, mach das nicht. Es ist ein großer, großer Fehler. Ich weiß es nicht besser. Jokic, komm, Big Baby, mein Cola-Boy. Jokic ist meine finale Antwort. Oh Gott,
das ist richtig. Und das ist richtig. Und damit hinten raus gehen wir dann noch und zumindest kannst du das Gesicht wahren und gehst dir mit 2-3 aus der Nummer raus.
1-4 wäre ein Podcast-Ende gewesen.
Ja, für den Start ist es dann auch scheiße und dann sieht es auch für die Rubrik schwierig aus. Also von daher, ich hoffe ehrlich gesagt, dass die Hörer sagen, ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Vielleicht auch schon in dem Sinn, dass ich nochmal eine Chance bekomme. Weil dann darf Arne das Ding vorbereiten, ist eigentlich noch eine gute Sache. Und dann mal schauen, wie ich mich dann schlage. Und sollte es dann irgendwie ähnlich strugglend laufen, dann schmeißen wir die vielleicht auch selber raus.
Das aber war anstrengend.
Um es zu komplettieren, Luka Doncic mit 7 Triple-Doubles an der Zahl, ist ja die Riesen-Story momentan, führt er die Liga an, LeBron 5, Westbrook 3, Giannis 2, Jokic, obwohl er natürlich ein bisschen struggelt, trotzdem 2, Draymond auch mal wieder 1 dabei gehabt und selbst Kyrie Irving hat es auch einmal geschafft.
Draymond habe ich ein bisschen ausgeklammert, weil ich irgendwie dachte, der coastet einfach durch die Gegend. Aber okay, vielen Dank fürs Vorbereiten, war glaube ich relativ viel Arbeit, ist eine Rubrik, ich würde sagen, hat Potenzial, lasst euch nicht davon blenden, dass ich mal ein bisschen amtlich reingekackt habe gerade. Mit 2 aus 3 kann ich leben. So, ich habe ein 1 aus 4 wirklich gesehen und das wäre schwer gewesen. Aber ist in Ordnung. Finde ich, hat Potenzial auf jeden Fall mit einem guten Einspieler und einem guten Titel. Das macht ja eh die halbe Miete bei uns.
So ist es. Der Rest ist dann eigentlich fast egal. Und von daher würde ich sagen, wir haben heute noch ein kleines bisschen was vor, müssen da 1-2 Sachen noch vorbereiten. Und deswegen glaube ich, mit der Quizrubrik beenden wir ausnahmsweise auch einfach mal die Episode. Also wir genießen jetzt noch mal ein bisschen die 1-2 Stunden, die wir haben, bevor es für mich zum Training geht. Heute Abend dann, wie gesagt, haben wir einen schönen Stream geplant. Also es wird weiter Content geben.
Zieht
euch das im Wort rein. Ja, scheiße, Mann. Da müssen wir vor allen Dingen gleich noch für aufbauen. Ich habe jetzt hier das Setup perfekt gemacht, damit wir am Schreibtisch sitzen können. Jetzt muss ich gleich in der Küche alles aufbauen. Sorry, aber für Tegli mache ich alles. Das sage ich ja schon die ganze Zeit und deswegen. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall weiterhin für den großartigen Support auf allen Plattformen. Auch Instagram lohnt sich jetzt ja auf jeden Fall. Oder ja gut, da für alle, die es jetzt Montag hören, dann lohnt sich's nicht mehr. Nein. Aber auch da findet man jetzt ja regelmäßig rein, auch schon ein bisschen durch die Twitch-Sache, kriegt ihr da regelmäßig in der Story zumindest Content. Ein schönes Bild werdet ihr auch jetzt noch finden, wenn ihr da einmal schaut auf @ ins Gesicht von Staudemeyer, glaube ich.
Ja,
ist richtig tatsächlich. Richtig. Wäre mir sonst auch egal gewesen, Digga. Aber nein, also da wird man auch auf jeden Fall auch was finden. Ja, und deswegen bleibt weiter dabei, IGVS Forever, # Free Hötli, Free Sir Hötli und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also es war mir auf jeden Fall ein Riesenfest. Wir werden höchstwahrscheinlich, das können wir teasern, noch eine Off-Topic-Episode.
100%. Die neue Folge Lerum Larum wird kommen dieses Wochenende. Ja, Küsse gehen raus auf eure Nacken auf jeden Fall. War mir mal wieder ein inneres Blumenpflücken, trotz leichtem Abkacken auf dem heißen Sitz der Quizrubrik. War mir ein Fest. Freue mich auf das, was die nächsten Tage hier noch kommt. IGVS Content WG Trial Period quasi ist auf jeden Fall gerade real. Realer als Tee, so real wie der Supermarkt. War mir ein großes, großes Fest. Macht's gut, haut rein und bis bald.